Der GameTube Talk. Heute Folge 30. Neues vom Sport.
Wunderschönen guten Abend zu GameTube Live, beziehungsweise wunderschönen guten Abend zu GT Talk, unserem Podcast. Denn wenn unsere Pläne richtig sind, dann würdet ihr das hier auch hören können. Wir wollen heute sprechen über große Triumphe und unglaubliche Niederlagen auf dem Sportplatz, Geschichten vom Bolzplatz, wie wir früher als Jugendliche und so uns sportlich betätigt haben. Und dazu begrüße ich Daniel und Fritz. Grüß euch, ihr Sportskanonen.
Andererseits, hätte Herbert Fassbender gesagt damals. An dieser Stelle hätte Jules gesagt, wer ist denn das?
Rainer Hasselmann, wie heißt er? Ich habe schon wieder vergessen. Hasselbeck.
Ziggy Hasselbeck.
Genau. Wir wollen uns so ein bisschen davon erzählen, was für unterschiedliche Sportarten wir so früher betrieben haben. Und im Vorfeld haben wir gesagt, ja, so viel fällt einem da gar nicht ein. Aber in der Vergangenheit war es immer so, wenn wir so eine Erzählfolge gemacht haben, dann fällt einem doch plötzlich wieder was ein. Man wird halt immer so hingetrieben von den anderen Leuten. Und das wollen wir heute durchziehen. Ich merke hier schon am Rande des Streams sportliche Großereignisse, denn der Hype-Train rollt los und wir haben hier schon wieder die ersten Abos, die hier reinkommen. Father Time 85 mit Prime-Abo, Dankeschön. AimGods hat uns ein AimGods IP, LP, entschuldige mich, das wäre ein anderer, aber wir kennen dich doch, AimGods.
Hat ja, auch mit Prime abonniert. Einen Sub nach dem nächsten, oder? Das kommt, geht hier gerade. Ich sehe es gerade im Livestream, der okaye Hund kommt die ganze Zeit über meinen Namen rüber.
Irre,
sagt,
irre.
Daumen
irre.
Hoch zu Fritz.
Genau. So mongolischer Zangenbarsch hat ein Prime-Abo dagelassen. Onsher hat ein Prime-Abo dagelassen. Owen Pacelli hat Prime abonniert auf Stufe 1 und macht es schon zum dritten Monat. Dankeschön. Genau, Ape McFly habe ich gerade schon gesagt. Und Blub, Blub, Blub hat uns auch wieder abonniert, schon im fünften Monat. Dankeschön. Fabi Jackson hat mit Prime abonniert. Und so weiter, genau. Danke AimGods für die ganzen Geschenkabos und danke KnightRider93, guter Name, für den Prime-Sap.
Blub war ein Freibad in Berlin.
Ja?
Was, das war immer so zu, das war direkt über die Grenze rüber, in Rudow. Und als dann die Mauer gefallen ist, wollten da immer alle Klassen wandertagmäßig hin, weil das war so ein Erlebnisbad. Wir kannten ja nur Schwimmhallen, wo halt so eine Bahn war. Aber da hatten sie halt Wasser und Spaß verbunden im Westen. Sie haben sich ja im Westen haben sich ja alles ausgedacht.
Rutschen, du hast auch gerade Wasser mit deinem Mikrofon verbunden, weil dir jetzt wieder angenehmes, also, chilliges Regen.
Es regnet sehr.
Ich finde es gut.
Aber es ist auch das Blub ist eingestellt und ich glaube jetzt abgerissen.
Abgesoffen kann man sagen.
So wie alle Kindheitserinnerungen weggerissen werden. Dass die Veranstaltungshalle, in der meine Jugendweihe stattfand, auch letztens vorbeigefahren, stand der Abrissbagger drin. Okay. Ich hoffe, sie klingeln, bevor sie dann irgendwann mit dem Bulldozer über mich rüberfahren. Also.
Bei uns war das immer das Alpamare in Bad Tölz. Das stimmt mich sicherlich auch noch. Das große Erlebnis war damals mit das einzige in Bayern neben dem Trimini. Ja. Wo man höchstens mal mit dem Ferienpass hingefahren ist oder wenn Freunde Eltern hatten, die mit einem da auch mal hingefahren sind, weil für die eigenen war es ja immer zu teuer und zu viel Aufwand. Bis dann in der Heimatstadt irgendwann, natürlich in jeder Heimatstadt selber ein Erlebnisbad gebaut wurde. Irgendwann hat die Schwimmhalle ja nicht mehr gereicht und dann konnte man sich in der eigenen Stadt am Fiberglas der großen Wasserrutsche irgendwas aufreißen.
AimGods hat übrigens gerade 25.000 Bits gecheert. The crazy dude.
Und vor allen Dingen, und dieser Hype-Train ist gerade auf 1200%.
Haltet euch fest, jetzt eskaliert er gleich. Außerdem hat Stefan Iffel und Spain Wolf haben 55 und 100 Bits gecheert. Dankeschön. Ja, wir wussten noch nicht so ganz, wie wir es jetzt machen wollen mit dem, wie wir das chronologisch, also wir haben überlegt, ob wir chronologisch durch unsere Sportarten durchgehen oder ob wir es nach Sportarten machen. Aber ich glaube, wir würden anfangen mit Daniel, weil du hast, glaube ich, als eine deiner ersten Erlebnisse hast du Judo gemacht. Erfolgreich oder nicht?
Sehr erfolglos. Judo ist auch eine gute Einstiegssportart, denn es laufen ja gerade die Olympischen Spiele in Tokio und jetzt nicht, weil Judo eine japanische Sportart ist, sondern weil Judo die typische Nischensportart ist, die man, wenn überhaupt, dann nur zufällig beim Reinseppen in die Olympischen Spiele mal für sich entdecken kann. dann natürlich überhaupt keine Ahnung hat, was da vor sich geht und das Ganze auch jetzt bei den japanischen Olympics zu nachtschlafender Zeit passiert. Das heißt, man kriegt dies ja sowieso irgendwie gar nichts mit, außer vielleicht so einen Live-Ticker am nächsten Tag auf Spiegel. Naja, aber ich, aus irgendeinem Grund war Ingolstadt in den 80ern, frühen 90ern Judo-Hochburg. Warum? Weil Peter Jupke, den muss ich mal kurz googeln, Peter Jupke war damals Trainer beim Ingolstädter Judo-Club und der war tatsächlich Olympiasieger. Peter Jupke, ich schau mal nach.
Ganz kurz, kannst du uns mal kurz abholen, was Judo eigentlich ist?
Judo ist eine japanische...
Stell ich mir das richtig vor, als Boxen mit Umarmen oder...
Judo ist eine japanische, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage Kampfsportart, ist es falsch, es ist ja eher eine Verteidigungssportart. Also es ist wie Karate, nur dass man sich, glaube ich, gar nicht haut, sondern man packt
den anderen Kampf, so am Anzug. Es wird aber als Kampfsportart geführt, tatsächlich.
Ja, man packt den anderen so am Anzug und es geht hauptsächlich um Würfe und, sage ich mal, strategisch richtige Griffe. Ich kann es euch nicht sagen, obwohl ich da kurzzeitig mal im Verein war. Ich schaue mal gerade olympische, internationale
Erfolge. Wie alt warst du da, als du da warst?
Ich weiß es nicht, vielleicht so 10. Also der war deutscher Meister im Judo, dann war er mal Dritter bei der EM, Zweiter bei der WM in Seoul oder Seoul.
Und der hat dann den ganzen Ort ins Judo-Fieber
gestürzt. Genau, der hat dann Ingolstadt ins Judo-Fieber gestürzt und die Kinder Ingolstadt sind das dann in den Judo-Verein gegangen.
Wie beim Karate-Kid.
Genau. Ich allerdings nicht, der war auch nicht mein Trainer. Ich weiß nur, ich habe ungefähr 4 Erinnerungen daran, nämlich einmal, dass ich in einem Hagelsturm dahin geradelt bin. Ach so, und das schon sehr unangenehm war. Und da irgendwo von hinten kam noch so eine Panflöte. tatsächlich weiß ich da gar nicht mehr viel, außer dass ich irgendwie, die Erinnerung ist so schwammig, dass ich mir nicht mal mehr sicher bin, ob das wirklich passiert ist oder ob das nicht nur, wie wenn man sich an so einen Traum erinnert. So.
Das habe ich nachher aber auch noch so eine Geschichte. Ja. Allerdings nicht mit Sport, aber auch mit so einer Hobbygeschichte.
Ja. Genau, und das, also ich meine, ich war da öfters. Ich meine, ich kann mich an den Geruch in der Umkleidekabine gut erinnern und vor allem kann ich mich an den Geruch eines meiner Mit-Judokas erinnern, der auch in meinem Alter war. Ein etwas beleibterer Bekannter, also es war kein Freund von mir, den kannte ich auch nur aus dem Judo-Verein und der hatte eine Dunstwolke um sich rum vor, während und nach des Trainings, das kann man sich nicht vorstellen. So, vom Sport selber habe ich nicht so viel verstanden, ich weiß, dass ich so einen Anzug hatte, ich weiß, dass es irgendwann mal zu einer Prüfung kam zum gelben Gürtel, das ist der erste, den man macht, nachdem man den weißen Gürtel, den kriegst du halt hinterhergeschmissen und den gelben, da musst du halt die erste Prüfung machen und ich kann mich irgendwie nicht mal mehr an... Also ich kann mich erinnern, dass es da einen Griff gab, so eine Art Wurf, den wir hätten können sollen und den habe ich so halbwegs verstanden. Den Rest zählweise Regeln überhaupt nicht und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich diese Prüfung geschafft habe. Mein Tipp ist nein. Und das war es dann auch schon. Das Ulkige war, ich habe diesen Kollegen da mit der Dunstwolke ungefähr 20 Jahre später nochmal mitten in der Nacht angetrunken in der Stadt getroffen und der trug auch da noch seine Dunstwolke um sich rum. Also ich hatte den echt lang nicht mehr gesehen. Ich kannte gerade noch mal den Vornamen und hatte eine Vorstellung, wie der ungefähr aussah. Und ich habe ihn nicht zuerst nicht am Gesicht erkannt, sondern am Geruch.
Aber was hier Natrix gerade schreibt im Chat. Das schon mal irgendwo erzählt. Ja, also A, das schon mal erzählt, aber das andere ist,
ich habe das schon mal erzählt,
für einen Judo-Kämpfer doch genial. Ja, also wirklich den Feind mit dem Geruch schon so stunnen, dass der gar keinen Bock hat, irgendwie das dagegen zu halten. Dann lässt er sich einfach werfen, dass es nur schnell vorbei ist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gegen den nochmal habe antreten müssen. Wie gesagt, ich habe die Erinnerung ist sehr, sehr dürftig und es kann auch sein, dass das alles gar nicht passiert ist. Aber mehr Judo war dann nicht und ich habe bis heute diesen Sport auch nicht verstanden. Wir hatten neulich auf meinen Let's Play Multiplayer mit dem neuen Spiel zu den Olympischen Spielen, das wir demnächst auch auf GameTube spielen werden. Und auch da, keine Ahnung, was man da machen muss beim Judo.
Rainer Zufall schreibt gerade, als du das letzte Mal die Geschichte erzählt hast, kam Judo irgends nämlich auf.
Aber kurze Zwischenfrage wegen Olympia, weil da war ja jetzt, ich glaube, da ging es jetzt irgendwie los. Guckt ihr das? Habt ihr das irgendwie verfolgt?
Ich normal gerne. Ich habe
Clips gesehen von so einer Drohnenveranstaltung. Aber war da irgendwie... Und dass Taiwan, dass Tencent Taiwan ausgeblendet hat, als es, als die einliefen und dann vergessen haben, zurückzuschalten, sodass sie ihre eigene Delegation nicht gezeigt haben.
Fail.
So geil.
Ich gucke nochmal sehr, sehr gerne Olympia, aber diesmal ist mit der Zeitverschiebung echt schwierig, aber also zu Zeiten, als ich noch nicht arbeiten musste, irgendwie Student war oder halt so Second Screen-mäßig nebenbei noch irgendwas gucken oder zur Schule, aber ich wollte Olympia-Fan, ich habe da auch immer alles angeschaut. So einfach Fernseher an und dann kam irgendwas und gerade bei Olympia hast du lauter Nischensportarten, die du sonst nie siehst und kennst auch die ganzen Kombattanten dann nicht. Und vor allem bei Leichtathletik war es halt immer fantastisch. Leichtathletik, Vorrunde, Kugelstoßen der Frauen und Wolf-Dieter Poschmann am Mikrofon, der jede einfach kannte. So, und das war die und die. Und der hat das quasi immer so verkauft als...
Was, wer war
der Wolf-Dieter Poschmann? Der war der langjährige... Der langjährige Leichtathletik-Sportkommentator vom ZDF, hast bestimmt schon mal gesehen, hat auch Fußball kommentiert und aktuelle Sportstudio moderiert und so.
Ich habe den
halt der große, schon mal gesehen. Hast du garantiert schon mal gesehen und die Stimme kennst du auch.
Ja, das glaube ich aber auch.
Leichtathletik halt so cool kommentiert immer, weil du hattest immer das Gefühl, der kennt einfach jeden Athleten auf dieser Welt. Klar, der sich das alles angelesen und hat jetzt auch nicht alles gewusst, aber der hat das immer so verkauft mit, ja und hier die kasachische Kugelstoßerin, Dimitrova Bababla Lova und die hat ja beim Meeting in
Zentralasien vor zwei Jahren
den vierten Platz gemacht und da mit Weltjahresbestleistung 16,48 Meter und keine Ahnung, dann perfekt zum nebenbei irgendwas anderes machen im Fernsehen, super.
Der VGamer8518 schreibt auch gerade, Wolf-Dieter Poschmann war FIFA-Kommentator Ende der 90er Jahre, also hat man garantiert schon mal irgendwo
gehört. Ja, den kenne ich ihn bestimmt, weil ich halt mich noch an die FIFA-Kommentatoren erinnere. Wenn der mir in TIE Fighter keine Missionsanweisung gegeben hat vom Imperator, dann weiß ich nicht, wie der hieß. Wie geil das wäre.
Und jetzt das
Missionsspiel. Ja, ich bin ein Vertreter des Imperators und der Olympischen Spiele, was ungefähr das Gleiche ist.
Geil.
Übrigens, ich weiß, an den Umfrage können wir nicht machen, oder? Sonst hätte ich nämlich gerne mal eine Umfrage gehabt, wer von euch, liebe Zuschauer, quasi Olympia schaut dieses Jahr oder wer nicht schaut.
Also ich gucke es bisher nicht.
Das ist ja gar nicht so leicht zu schauen, weil immer wenn ich, weiß nicht, das kommt wenn dann nachts oder vormittags, oder?
Ja, aber es gibt ja genug Leute, die auch mal nachts was gucken oder vormittags.
Ja, du zum Beispiel. Also immer wenn ich abends nicht Olympia gucken wollte, kam es nicht. Insofern, schade.
Aber das ist Erfahrung im Kampfsport. Ich glaube, also wir haben Deutschland, was heißt, jetzt habe ich das selber schon gemacht. Wir haben ja was, ich hasse das immer, wenn Leute sagen, wir haben ja was gewonnen. Wenn es eine deutsche Mannschaft ist, so, wer ist denn wir?
Also, ich distanziere mich von solchen perfiden Mitteln des Patriotismus.
mit einem klaren, deutlichen, orangen Zeichen.
Nee, das ist nur die geniale Überleitung für meine Judo-Geschichte, weil ich habe auch mal Judo gemacht und ich habe das bis zum, ich habe das nachgeguckt, es ist der 5. Kyu, also quasi der orangene Gürtel und Kyu sind quasi die Anfängergürtel und dann kommen später dann erst die richtig krassen. Aber ich habe das auch, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Also, ob ich da so 10, 11 oder sowas war? Oder noch, es muss eigentlich vorher gewesen sein. Ich muss, glaube ich, noch nicht 10 gewesen sein. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, ich habe dann quasi den, ich habe beim SV Anzing, also dem Nachbarort von dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, war ich im Judo-Verein. Und da war auch irgendein Trainer oder Co-Trainer, der irgendwo bei Olympia auch was gerissen hat. Aber
es war Udo Quellmals bestimmt.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber jedenfalls...
Der hat Gold gewonnen, glaube ich sogar, 96.
Jedenfalls war das damals der große Grund, warum man da auch hingehen sollte und womit sie immer geworben haben. Und ich war am Anfang dann in dieser Anfängerrunde und ja, so also beim Judo geht es halt, wie Daniel schon gesagt hat, um nicht den anderen aktiv hauen und treten oder so, sondern es geht halt darum, der kommt auf dich zu und dann nutzt du halt so sein Gewicht, um ihn selbst damit zu überwältigen, was so in der Theorie irgendwie total gut klingt. Ich habe, glaube ich, in der Praxis es nie einsetzen können für nichts. Also weder, dass man irgendwie diese Judo-Abrolle, wo sie einem damals beigebracht haben, wenn man das einmal kann, rollt man sich immer so ab. Ich habe mich noch nie so abgerollt.
Du konntest es halt nie.
Oder wenn man auch in irgendeine...
Warte mal. Ich habe mir mit 10 Jahren mal das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, das Judo muss vorher gewesen sein. Sonst hätte ich mich ja richtig abgerollt und mir nichts gebrochen.
Konnten wir das gut datieren.
Ihr konntet das halt nicht gut genug. Ihr habt nicht aufgepasst. Das ist eher das Problem.
Und aber auch wenn man mal in so eine Rauferei reingeraten ist, weil das wurde dann im Judo-Training auch immer erzählt. Ja, und dann siehst du den Angreifer kommen und dann instinktiv nimmst du seine Kraft und setzt sie gegen ihn ein, so. Mhm. Bis ich mir überlegt habe, wie der Griff nochmal ging,
oder was?
Dann habe ich schon eine gefangen gehabt. Nee, aber ein paar so Würfe weiß ich noch. Ich weiß noch, dass wir mehrere Gürtelprüfungen hatten. Eine war auch irgendwie mal so richtig so ein großes Ding, was draußen auf dem Sportplatz war, wo dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Fernsehen irgendwie auch gefilmt hat, weil das irgendwie so ein Sportfest war. Da war dann echt viel Publikum auch. Mit Ogoshi und Seonagi und
Der war es, ich habe gerade nachgeschaut. Das war der Wurf, der eine, den ich mir gemerkt habe, der Ogoshi.
Ist das dieser Hüftwurf oder ist
das? So heißen die. Achso, ich dachte, das sind Personen, die dabei sind.
Okay. der ist immer dabei. Nee, das ist einer von diesen Würfen gewesen. So, habe ich, glaube ich, auch schon 1000 Mal erzählt, die Geschichte. Ich habe dann den weißen Gurt, dann gibt es den weiß-gelben und den gelben Gurt, das ist quasi die Anfängerstunde. Und ab dann wird dir eigentlich nahegelegt, quasi in dieses fortgeschrittene Training zu gehen. Das war aber an einem anderen Tag, wo ich halt nicht konnte. Das heißt, ich bin dann aber weiterhin quasi in diese Anfängerstunde gegangen und hatte dann mit dem Trainer halt ausgemacht, dass der mir halt dann trotzdem immer noch so ein paar Würfe zeigt. Aber ich bin halt dann hauptsächlich dafür da gewesen, um für die neuen Anfänger alle Würfe als Opfer zu demonstrieren. Das heißt, dieser krasse Judo-Trainer hat mich dann die ganze Zeit in einer Tour durch die Gegend gefetzt. Und das war dann nach, ich glaube, einem halben Jahr, habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Und,
so lange hat es gedauert, dass du das gelernt hast.
Ja, ich dachte mir,
das wird schon besser.
Nee.
Sind die immer gegeneinander angetreten?
Ich habe, glaube ich,
6 Jahre jünger. Wie geil das wäre, wenn das herausstellen würde, dass ihr da schon gegeneinander gekämpft habt.
Es gab da so einen Stinker.
Das war nicht ich. Am Ende stellt sich heraus, dass Michi in derselben ZDF-Sendung war und in der anderen Mannschaft.
Wie heißt denn dieser Anzug? Der Anzug hat doch auch einen Namen. Ist das ein Gi? Wie heißt denn das?
Also ich hätte Michi auf jeden Fall kalt gemacht damals. Weil ich war 6 Jahre älter und damals schon groß und schwer.
Uwagi.
Ist das nicht diese Geschmacksrichtung?
Nee, Uwagi ist quasi nur die Jacke und das Gesamtding ist der Judo-Gi. Also diese weiße Hose, weiße Jacke und dann hast du halt den Gürtel drüber. Genau.
Die weiße Jacke, die du jetzt öfter anziehst, die hat dafür längere Ärmel als die damals.
Und ich sehe gerade, ich hab das falsch rum, man zählt von hinten. Also der 9. Q ist der schlechteste und der 1. Q ist dann quasi der bessere. Und dann wechselt man aber nach dem braunen vom Q auf den Dan. Und dann fängt man auch beim 10. Dan an und hat dann quasi der 1. Dan ist dann quasi der heißt Shodan, kommt das daher? Der beste Gürtel beim Judo heißt so wie die KI bei System Shock?
Das glaube ich nicht.
Das ist ja verrückt. Dass wir alles
lernen. Das glaube ich nicht.
Also der Ogoshi, sehe ich hier gerade, ist jedenfalls der 8. Q, das von weiß auf gelb. Insofern passt das schon, dass man den quasi in der Prüfung macht, wenn man den gelben Gürtel sich dann doch mal drauf schaffen will. Oder Luke halt auch nicht, wie in meinem Fall.
Luke Sky55 schreibt hier, dass der Gürtel Obi heißen würde. Obi heißt der Gürtel.
Das war der Baumarkt.
Ich wollte gerade sagen.
Doch, tatsächlich.
Ein Gürtel
das stimmt. Obi? Das stimmt. Heißt tatsächlich Obi.
Aber welcher Gürtel denn jetzt?
Alle. Also der Gürtel an sich heißt Obi.
Ach so, der Gürtel heißt Obi.
Ja.
Heißt es deshalb, was heißt ein Wahn? Weil dann würden wir jetzt langsam hinterherkommen, was dieses Obi-Wan Kenobi heißt.
Das ist im Endeffekt
nur. Das ist so.
Gürtel, ja, aber der hat auch immer so Judo-Klamotten an.
Ja, das ist.
Der ist da voll reingerutscht. Der wollte die Leute eigentlich immer nur so greifen und da musste er mit diesem ganzen Macht- und Lichtschwert-Quatsch mitmachen und eigentlich wollte der das gar nicht.
Wahn heißt Golf oder Bucht. Also ein Meerbusen.
Verrückt. Und jedenfalls. Heißt bitte?
Gürtelgolf.
Und Kenobi? Wir wollen jetzt noch rauskriegen, wofür Obi-Wan Kenobi steht.
Ihr kennt es hier, der Freund von Barbie und Und der Gürtel hinten.
Ken-Obi, genau. Freund von Barbie-Gürtel. Gürtelbucht, Freund von Barbie-Gürtel heißt der eigentlich.
Wissen wir das jetzt auch? Jetzt haben wir es.
Da haben
Geheimnisse, wir's. Wer hätte das gedacht? Die Geheimnisse von Star Wars. Heute, heute noch gelüftet.
Großartig.
Gelüftelt.
Aber tatsächlich beim Judo habe ich auch
gerne mal lüften, aber es geht nicht.
Abgesehen von der Gürtelprüfung an sich, nichts irgendwie erreicht jemals. Also da geht ja normalerweise, trittst du ja dann in Wettkämpfen auch an, das hat ja mit der Gürtelprüfung an sich jetzt nichts zu tun. Ich habe nie bei so einem Wettkampf mitgemacht oder doch mal beim Wettkampf mitgemacht, aber da nichts gewonnen oder so.
Was, weil du gesagt hast, man tritt zu einer Gürtelprüfung an. Was ist das eigentlich? Muss man da, ist das, heißt das, man hat besonders gut gekämpft oder muss man zum Beispiel, geht es da eher darum, dass man die drei Grundgriffe sehr gut ausführen kann? Genau,
es gibt ja pro Gürtel werden da halt quasi bestimmte Wurftechniken, die musst du halt üben und vorführen und je nachdem, wenn du das halt gut genug gemacht hast, sagt der also meistens, wenn du da nicht völlig versagst, war es zumindest bei uns so, dass der Trainer immer gesagt hat, ja, passt schon und übst halt den Wurf nochmal, aber ist schon in Ordnung jetzt. Aber du musst halt immer eine bestimmte Anzahl an Würfen oder an, es gibt ja auch so Griffe am Boden, ne? Also es wird ja nicht nur geworfen, sondern man hält ja auch noch so am Boden die Leute irgendwie.
Das gibt's so, dann auch noch okay. Mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch sowas schon mal, das ist doch nur eine Matte, da ist doch kein Griff dran. Aber du meinst, wenn man dann die anderen greift, okay.
Ja, genau.
Ist ja voll blöd, wenn du da blöd fällt, da tut man sich ja voll weh.
Und wenn man das halt alles richtig vorführt, dann kriegt man halt diesen Gürtel und dann trägt man halt ab dem Zeitpunkt halt den besseren Gürtel und das ist nämlich, damit kriegen sie dich, weil die musst du dann selber kaufen und die sind gar nicht mehr so billig.
Trägt man den denn tatsächlich? Also vor allem kann man den zu allem tragen? Was ist, wenn du schönes Abendkleid und so, ist ja auch...
Ja, wieso nicht?
Also, darf man den,
ich habe es ein bisschen komisch angeguckt, als ich dann als Neunjähriger ein schönes Abendkleid mit dem weißen Gürtel getragen habe. Den gelben habe ich ja nicht bekommen.
Aber darf man den Gürtel außerhalb zum Beispiel vom, heißt es Dojo oder wo man sich da trifft, darf man den tragen oder ist der Teil der Arbeitskleidung quasi?
Ja, das da mussten jetzt Peter Jupke fragen, da sind wir glaube ich beide überfragt.
Ey, ihr seid da in den Verein gewesen.
Wir haben doch nichts gelernt.
Gar nichts.
Hast du mal einen Kampfsport gemacht?
Nein, hallo? Warum? Mir war nie jemand gefährlich, weil er ist schon so blöd und legt sich mit einem 2 Meter großen Mann an.
Warst du als Kind auch schon 2 Meter groß?
Nee, aber ich war relativ früh relativ groß. Also das war immer kein sonderliches Thema.
Aber dann hättest du ja eigentlich eine eigene Kampfsportart dir ausdenken können und Leute abziehen. Ja,
mein Kampfsport hieß Basketball. Ich habe immer damit gekämpft, dass Leute gefragt haben, ob ich nicht Basketball spiele.
Spielst du Basketball oder nein?
Furchtbar. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, ich spiele keine Mannschaftssportart. Gehen Sie weg.
Was ist denn der erste Sport, den du gemacht hast, Fritz, den du dich erinnern kannst?
Das ist der erste und der letzte. Also so vereinsmäßig. Mhm. Aber vorher Ausflug, weil wir doch vorhin gesagt haben, von wegen Geschichten, wo wir nicht wissen, ob die echt sind oder ob das ein Traum war. Pass auf. Ich schwöre bis heute, dass mich meine Mutter als Kind zum Musikunterricht gebracht hat und ich da Flöte gelernt habe. Und das furchtbar fand. Ich war zweimal da, fand es furchtbar, hab die ganze Zeit nur geheult. Glaub, und danach hat dann erzählt, Lehrer oder die Lehrerin, weiß nicht mehr, was es war, gesagt, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Meine Mutter schwört bis heute, dass es Gitarre gewesen wäre. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Ich möchte ein bisschen für oder gegen dein Verständnis von Musik als im Grundsätzlichen.
Ja, wahrscheinlich.
Die erste Stunde, du nur geheult, Lehrer, was ist das? Zeig dir die Gitarre, du sagst Flöte, er schickt dich wieder nach Hause, Ende der Geschichte.
Ja, dann war es halt so ein Querulant, dass du es halt einfach nicht einsehen wolltest und halt dann einfach wochenlang da wieder hingegangen bist.
Total komisch, also wirklich, ja, völlig merkwürdig. Ich bin völlig überzeugt davon, dass das Flöte war. Meine Mutter ist völlig überzeugt davon, dass
es Gitarre ist. Hättest du denn gern Gitarre gelernt stattdessen?
Nee, ich habe mal, als ich zeitlang in England war, habe ich tatsächlich mal bei einem Kumpel ein bisschen so Gitarre angefangen zu üben und aber auch schnell gemerkt, so spannend ist das nicht. Ich kann auch einfach Musik anmachen. ich meine, es gibt ja genug Leute, die Gitarre können. Warum soll ich das auch nochmal machen? Das ist ja Quatsch. Nee, habe ich dann, nee, aber hat mich auch nicht so gereizt.
Und wenn es nicht Leute wie dich gäbe.
Hat ja ganz viel Gitarre immer geübt und gelernt und dachte jedes Mal, als ich runtergegangen bin, ja, klingt jetzt auch so wie vor 2 Jahren. Und
aber Fritz, wenn es nicht Leute wie dich gäbe, die auch Musik anmachen, wer würde denn dann die anderen Leute, die Gitarre spielen, überhaupt anhören? Wenn jeder nur selber Gitarre spielen würde.
Ich finde das auch wichtig, dass jemand auch, es muss auch jemand vor dem Radio sitzen und reinhorchen, nicht nur reinrufen. Im Studio.
Auch die Musiker machen doch die Musik nicht für euch, sondern für uns. Ihr degenerierten Peasants, wisst doch eh nicht, welche Kunst da euch geboten wird. Das ist nämlich der Unterschied, zum Beispiel zwischen DJ und Musiker. DJs sind Dienstleister, die haben zu tun, was man ihnen sagt und was man sich wünscht.
Das heißt, Musiker eigentlich hat eine Monitorbox gar nichts damit zu tun, dass ihr sicher geht, dass ihr die richtige Tonhöhe trefft und dass alles richtig klingt, sondern ihr,
es gibt überhaupt keine Monitorbox, das sind einfach nur Spiegel, die da unten sind.
Schallspiegel.
Schön, da spielt dann so ein Sound-Sample. Du bist so toll. Oh.
Aber was ist denn das, der Sport, den du gemacht hast?
Ach so, ja, der Sport. Ja, es ist. Das habe ich. Sag mal, kann es sein, dass wir diese ganze Sendung schon mal gemacht haben?
Ich glaube auch.
Also irgendwie kommt mir das. Das ist eigentlich geträumt. Meine Mutter sagt, wir haben diese Sendung schon mal gemacht.
Wir haben über Flöten geredet.
Aber ich könnte es wetten. Aber das Schöne ist ja, ich kann mir nicht mal merken, was gestern war. Von daher, wir können das nächste Woche nochmal machen. Ich meine, Olympia machen sie auch alle 4 Jahre, weil sich offensichtlich keiner daran erinnern kann, wie die Sportarten gehen, dass man das jedes Mal zeigen muss. So ein Quatsch. Also,
das ist aber nur bei Judo. Alle anderen sind ja einfach.
Ja, offensichtlich.
Rennen, springen, schwimmen.
Wie geht das? Running.
Genau so geht das.
Meine Sportart, wie gesagt, ich habe sie, glaube ich, schon mal gesagt. Ich war tatsächlich im Ruderverein, als ich glaube, zwischen so 13, 14 bis vielleicht so 16, 17 irgendwie so in dem Dreh. Also ich glaube, es waren am Ende nur so 2, 3 Jahre, aber ich weiß nicht genau, wann es anfing oder wann es aufhörte. Eine Lehrerin von uns hat tatsächlich da eine ganze Gruppe von aus unserer Klasse da hingebracht und fand das auch irgendwie ganz cool. Und ich habe das eigentlich auch ganz gerne gemacht, weil ich es eigentlich... Ja, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ganz, ganz entspannend da auf dem Wasser und so.
Ach, auf dem Wasser?
Und ja, auf dem Wasser. Ja, das Blöde war immer, man musste immer, das fand ich immer total doof. Man musste dann, ja, dann musste man sich halt so, weil das ist ja Verein und muss ja alles Struktur haben, dann musste man halt vorher erstmal ewig durch den Wald sich warm laufen gehen und joggen gehen. Und wenn es irgendwas gibt auf der Welt, was ich überhaupt nicht mag, ist Joggen oder spazieren gehen oder wandern. Jetzt am Donnerstag muss ich wandern. Ich habe mir extra Wandersachen gekauft. Komplette Ausrüstung, aber ich muss jetzt wandern. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf, aber egal. Freunde kommen irgendwie nach Bayern und jetzt müssen wir wandern. Fuck, ey.
Wo die Berge aus dem Boden ragen.
Einfach Wandervision anschauen. Vielleicht reicht ja das schon.
Ich habe eine Vision von Wandern. das fand ich immer total doof, so dieses, jetzt laufen wir uns erstmal warm und machen uns mal warm. Hä? Wofür muss ich denn so warm? Ich bin mit dem Fahrrad dahin gefahren zu dem Laden. Da bin ich auch warm genug, setze mich in das scheiß Boot und ab Marsch.
Aber wo seid ihr denn gefahren? Auf dem natürlichen auf dem See oder, oder auf
einem... der Spree wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, die Spree war, das ist es da an der Stelle nicht. Oder ist es die Spree an der Stelle? Ich bin nicht ganz genau. Liebe Zuschauer, die aus Berlin kommen, ich oute mich jetzt als total doof, obwohl ich ja da immer in der Nähe gewohnt habe, aber sag mal, in Grünau fließt da die Spree oder... Ist das irgendwie ein Abzweig, der irgendwie anders heißt? Schreibt es bitte gerne mal in den Chat. Das in Grünau fließt da die Spree in Richtung Grünau Schmöckwitz.
Fließt die Spree.
Da sind wir nämlich dann.
Berlin fließt immer
noch. Ja, da war. Nicht Richtung Müggelsee. Richtung Müggelsee ist eine andere Abbiegung. Ich will Richtung Schmöckwitz. Will ich.
Dame.
Es ist die Dame, echt?
Sehr geehrte Dame und Herren, sagt man da auch immer.
Ja, dann ist es die Dame. Und genau, in Grünau, was auch sehr schön ist, da gab es einen Ruderverein und da Das war, ist ein länglich gezogener Fluss und klar ist natürlich, also was natürlich ein bisschen blöd ist an so einem Ruderverein zum Beispiel, das war auch einer der Gründe, warum ich dann auch irgendwann aufgehört habe. Das ist ähnlich wie beim Wandern. Das ist halt, du gehst ja immer dieselbe Strecke entlang. Also es ist ja immer, es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, okay, heute fahren wir mal nach Buxtehude und so, sondern du machst ja eigentlich immer dieselbe Runde.
Hä, aber und das wird natürlich mittlerweile einfach langweilig. Das Schiff, ne, auch mal irgendwie auflädt und dann fährt man mal woanders hin und rudert.
Das haben wir tatsächlich nicht gemacht, nee. Also wir waren immer da bei uns in der Gegend. Ich habe einmal an einem Turnier mitgemacht in dieser ganzen Zeit. Das haben wir auch gewonnen. Habe ich, glaube ich, auch irgendwo noch die Medaille oder meine Eltern haben sie, keine Ahnung. Und das war es dann aber auch. Also irgendwann war, da hieß es ja auch immer von wegen, hey, hier, rudern, da kriegst du voll die Muckis von. Ich wurde immer größer. Und ich auch so dachte, ey, ihr wollt mich verarschen, oder?
Allein im Achter, ja, ohne Steuermann.
Ja, furchtbar. Ja, irgendwann war dann halt so, also jetzt, Leute, ich kenne den Fluss jetzt langsam.
Aber ist das auch so ein Fluss, wo man nicht selber die Fließrichtung einstellen kann, sondern dass der immer in die gleiche nur
fließt? Furchtbar, langweilig. Scheiße. So ein langweiler Fluss war das. Wir in so der Regattastrecke waren wir.
Hattet ihr denn so einen Rivalenverein, so wie bei Oxford versus Cambridge oder so? Also,
ja, ich glaube,
wo tatsächlich, dann grundsätzlich das, nur männliche, ja, Weiße, ja, gegeneinander antreten und wenn du schon ins Clubhaus gehst, hängen da so uralte Paddel an der Wand, wo dann so Fotografien sind mit Männern mit so spitzen Schnurrbärten, die dann beim großen Triumph also 1902 damals die anderen.
Einen Konkurrenzladen, ja, hatten wir, glaube ich, tatsächlich. Es war nämlich einfach der Nachbar-Ruderverein. Das wurde Spiel. Immer so ein bisschen so forciert, aber ich war damals schon nicht so doll mit Menschen, von daher hat mich das nicht interessiert. Also dieses ganze, wir müssen jetzt hier vereinsmäßig drauf. Wenn Party war, kein Ding. Wir haben da auch manchmal dann in den Vereinshäusern irgendwie war dann so mit Übernachten und tralala. Das war mal alles lustig. Außer die eine Nacht, wo ich aufs Klo rennen musste, über einen Park laufe und nicht wusste, dass das Volleyball Netz noch gespannt war und mit voller Karacho in das Netz und in einem richtigen großen Bogen nach hinten geschleudert wäre und dann war er erstmal eine Weile weg. Also da weiß ich nichts mehr. Danach musste ich auch nicht mehr auf Klo.
Die Natur hat das alles eingerichtet.
Vor Schreck hatte sich das erledigt. Das war der Hammer. Die Weihnachtsfeiern zum Beispiel waren auch immer toll, aber so dieses ganze irgendwie mit anderen Vereinen und irgendwelche Turnierkram. Ich habe da auch nie zugehört, wenn die da irgendwas erzählt haben. Das Schöne, was daran war, dass das war so ein, ich glaube, das sind die aber wahrscheinlich immer, das war halt auch so ein Generationen Verein. Also da waren auch Rentner, die dann da rudern gegangen sind und da gab es auch unterschiedliche, ja, Altersgruppen und ich mag ja, auch wenn ich nicht direkt mit den Leuten reden möchte und nicht direkt mit ihnen interagieren möchte, aber so daneben stehen und zuschauen, mag ich immer ganz gerne. Und ich mag immer, wenn Veranstaltungen generationsübergreifend sind. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in Berlin, es gab in Berlin auch einen Club, der verhältnismäßig generationsübergreifend war. Da sind wir reingegangen, als wir 18 waren. Nee, das war das. Mir fällt gerade der Name nicht ein.
15 Jahre älter wieder raus, wie du am Vorabend rein bist. Aber.
War es die Kalkscheune? Also zumindest hinterm Friedrichstadtplatz war das. Und da sind wir mit 18 schon reingegangen und da war aber das Publikum so bis hoch in die späten 50er. Und dadurch war das aber total entspannt. Im Gegensatz zu eigentlich fast jedem anderen Club, wo in der Regel fast nur junge Leute waren, wo es auch schnell mal sehr aggressiv werden konnte. Und sowas hattest du an solchen Locations nicht. Es war alles super entspannt. Ich mag generationsübergreifende Veranstaltungen. Wie gesagt, ich will nicht mit den Leuten reden. Mich interessiert auch nicht, was die. Also, das ist mir völlig egal. Aber grundsätzlich, diese Konstellation finde ich gut.
Wir haben hier von Jar Jays aus dem Chat gerade eine Bonus-Question. Der will nämlich wissen, wie gut wir drei bei den
Bundesjugendspielen
waren. Was? Achso.
Die Bonusfrage.
Wie gut wir denn bei den Bundesjugendspielen in der Schule waren oder ob wir in der Fraktion waren, anwesend sein reicht. Wer möchte sich dieser Frage zuerst stellen?
Ich fange an mit den Bundesjugendspielen. Das war wahrscheinlich der traumatischste Tag jedes Jahr. Ich war ein sehr unsportliches Kind, vor allem bei Leichtathletik. Ich hatte immer das Glück, dass es noch ein bis zwei unsportlichere Kameraden im Jahrgang, ich sage jetzt nicht in der Klasse, sondern im Jahrgang gab, weswegen ich dann zum Beispiel beim 50, 75 und 100 Meter Lauf dann grundsätzlich Vorletzter war und nicht Letzter. Aus denen ist auch irgendwie was geworden, jetzt keine großen Sportler, also eigentlich haben wir uns da ganz gut rausgerettet, aber es war immer scheiße. So, vor allem in dem Stadion, wo das bei uns abgelaufen ist, das war damals der MTV Ingolstadt, da hast du dann ganz andere Leute gesehen, weil es gab dann so eine Zeit lang, da hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wer da der Veranstalter war, hat man sich ins Zeug gelegt, um den Leuten in diesem Stadion einmal im Jahr was ganz Besonderes zu bieten. Ich weiß nicht, ob Audi da involviert war, aber ich kann mich erinnern, dass Anfang der 90er...
Die haben die Autos gesponsert, mit denen man dann hinter den Schülern hergefahren ist und wer zu langsam war.
Jetzt nicht bei den Bundesjugendspielen, aber es gibt ja immer so Leichtathletik-Meetings, wo dann sozusagen die große Leichtathleten gegeneinander antreten und die werden irgendwie so zusammengekastelt. Und ich weiß, dass wir da mal waren und das muss 92 gewesen sein oder also irgendwann um 90, 92 rum, als gerade die großen... natürlich alle durchgedopten amerikanischen Sprinter so alles gewonnen hatten. Carl Lewis zum Beispiel, der irgendwie Goldmedaille Olympia im Weitsprung hatte und Goldmedaille auf die 100 Meter und unbesiegbar und. Und Mike Paul, der 91 irgendwie den stellaren Weltrekord im Weitsprung geschafft und so weiter. Solche Leute waren dann da irgendwie da und da bist du natürlich da gestanden und dachtest so, okay, hier läuft eine 100 Meter unter 10 Sekunden, dem kann ich hier zuschauen und auf der gleichen Tatanbahn bin ich neulich bei den Bundesjugendspielen so 100 Meter in 10 Minuten gelaufen.
Das kommt mir irgendwo bekannt vor.
Aber ich, da ich ein cleveres Kind war, halt ich war übergewichtig und sehr unsportlich, aber ich habe mir dann extra für die Bundesjugendspiele immer so isotonische Brausetabletten mitgenommen, um da alles aus mir herauszukitzeln.
Das ist das Noss des armen Mannes. Da
habe ich tatsächlich beim Weitsprung mal statt 1,60 Meter 1,61 Meter geschafft. Wenn ich nicht übertreten habe. Aber das war wirklich, wirklich schlimm immer. Ich habe, glaube ich, das ist immer noch die Teilnehmerurkunde, dass das ein Gerücht ist, sondern es gibt Sieger- und Ehrenurkunde, soweit ich weiß. Und Sieger kriegt jeder und Ehren kriegst du, wenn du ganz gut warst. So. Boah. Ich weiß, dass ich so Siegerurkunden bekommen hatte mit so einem Bronze-Ding drauf. Unten so eine Unterschrift vom Bundespräsidenten, kommen Sie bitte nie wieder. Herzlichst, Ihr Richard von Weizsäcker.
Ja. Gibt es das überall? Ich meine, das heißt Bundesjugendspiele, aber also wir hatten sowas nie. Ich weiß, dass wir mal an einer Sportveranstaltung hatten, wo wir mal so FDJ, bezirksmäßig gegen andere, auch dann zu Westzeiten, wo wir so bezirksmäßig mal mit anderen was zusammen machen mussten. Das war auch schon so furchtbar. So ein ganzer Tag so, du sitzt halt auf so einem bescheuerten Sportveranstaltungsfeld und die ganzen Sportis machen da halt ihren Scheiß und wir sind hier schnellst, wir sind hier die Schweinesten. Und eine Riesenmasse von Leuten sitzt da und denkt sich so, was für ein Schwachsinn machen wir hier eigentlich? Aber das war so Bezirk, glaube ich. Also ich glaube, wir haben nie irgendwas in Richtung Bundesjugend. Durfte da nicht jeder hin? Oder wie war das?
Nee, ich dachte, da durften schon alle hin. Also ich weiß noch, bei uns also war das so.
Kann mich nicht an eine Bundesjugendspiele-Veranstaltung
erinnern. Das gab es in jedem Schuljahr. Es war, glaube ich, auch, das war nicht zum Ende hin, oder? Kann das einfach mittendrin mal so war?
Nee, das war schon im Sommer immer. Das war schon immer sehr warm.
Ja, gut, im Winter war es jetzt nicht. aber was ich noch weiß oder was ich mochte in den Bundesjugendspielen ist, das ist ja nicht am Wochenende gewesen, sondern quasi an einem normalen Schultag. Das heißt zumindest, egal wie schlimm die Strapazen waren, es fällt zumindest mal ein normaler Schultag dafür aus. Und das mochte ich halt schon. So dieses...
Ja.
Und meistens ist man auch mittags fertig gewesen. Also es ging nicht so, dass es den ganzen Tag sich gezogen hat.
War schon nach dem Warmmachen fertig.
Aber weil du das gerade gesagt hast mit dieser Teilnehmer- und Sieger- und Ehrenurkunde, also ich weiß ehrlich, jetzt wo du es sagst, hätte ich jetzt auch gesagt, dass man quasi, damit man sich besser fühlt, dass es nur Siegerurkunden das Schlechteste war und Ehren die bekommen haben, die wirklich was geleistet haben. Aber im Chat schreiben ganz viele, es gab auf jeden Fall Teilnehmerurkunden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine besondere Urkunde damals bekommen hätte, weil ich war unglaublich gut im Weitsprung, was aber auch nicht so schwer war, weil ich musste quasi ja nur umfallen und dann war ich ja schon da. Also,
war auch für Große schwer, glaub mir.
Das habe ich einigermaßen gut hinbekommen.
Nee, da war also Weitsprung, ich auch mal gut drin.
Weitsprung konnte ich. Laufen ging so. Aber wo ich wirklich alles, was ich bei den anderen beiden Disziplinen theoretisch mir erspielt hätte, wieder verloren habe, ist beim Werfen.
Moment,
ich kann was, nicht also werfen. Ich bin wirklich zu blöd dafür, wie ich meinen Arm drehen oder bewegen muss, dass da irgendwie dieser blöde Ball oder dass der weit genug irgendwie fliegt. Also weißt du, gibt es war ja auch so, dass die Kategorien Mädchen mussten bei uns in der Schule, die mussten nicht so weit werfen können. Habe ich das richtig in Erinnerung oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das ist ja immer so, die Mädchensachen waren auch ja immer gar niedriger. Ja.
Also das war, dass die quasi andere Maßstäbe quasi hatten.
Ja, ja, aber das war
und
ja
ich
immer.
Hatte nicht mal mit der Weite, die ich geworfen habe, hätte ich nicht mal bei den Mädchen quasi irgendwie einen Punkt holen können.
Beim Golf, aber du bist eine Lady, wenn du abschlägst und dein Ball kommt nicht mal bis zum Damenabschlag 30 Meter weiter vorne.
Gibt's vier Disziplinen oder so gibt's oder wie?
Es gibt doch Sprint. Sprint ja. Und halt dann irgendwie, ist es dann, wie viel 100 Meter Lauf ist der andere, längere Lauf ist wie lang?
400.
400 Meter, dann gibt es halt den Weitsprung und Werfen, oder?
Genau. Mehr ist das gar nicht. Okay.
Also zumindest haben sie unseren Klassen nie die Waffen gegeben, also den Hammer oder Speerwurf oder sowas.
Also wir mussten noch gegen für den Eisernen Vorhang verteidigen. Nein.
Hätten doch Sportschießen.
Quatsch. Aber ganz, ganz kurz, für alle, die falls uns jemand aus Berlin zuschaut, könnt ihr bitte mal in den Chat schreiben, ob ihr in irgendeiner Weise so etwas wie Bundesjugendspiele in Berlin mal erlebt habt und ob das eine Veranstaltung ist, die jede Schule oder jeder Bezirk für sich organisiert oder ob das alle an einem Tag und dann ist man in irgendeinem richtigen Stadion. Weil ich weiß, dass wir mal auf einem anderen Sportplatz waren, aber es war halt auch nur ein beschissener anderer Sportplatz. Also
ist das nicht bei euch sowas wie zu Fuß zum Kotti und mit dem Radl dann zum Baden?
Das war einem kommentiert von Wolfgang
ja,
der Poschmann.
Ja, also wie gesagt, schreibt es mir mal, weil also also ich weiß, dass wir pro Jahr so eine Sportveranstaltung hatten, wo dann noch abends so Sportfest war, aber niemals irgendwie in so einem großen Rahmen in irgendeiner Weise. Das war mir irgendwie
ich glaube, den Rahmen, den überschätzt du ein bisschen. Es war halt letztlich eine Bezirkssportanlage mit vielleicht, wie viel werden da gewesen sein, 1000 Jugendlichen oder waren das so viele?
Bei uns war das aber auch nie so viele auf einmal. Also bei uns war das quasi immer so ein bisschen gestaffelt, dass das nach Jahrgangsstufen, die sind da einzeln hin. Und dann war halt irgendwie, dann waren alle mal durch und dann saßen dann vielleicht auf der Tribüne so, keine Ahnung, 100, 150 Kinder oder so. Und dann wurde halt verlesen, wer jetzt da irgendwie die Bestleistung gemacht hat. Und dann war das aber mittags meistens vorbei und wir durften halt vom Sportplatz direkt nach Hause.
Mhm. Videospiele spielen. Ja, aber hier im Chat schreiben auch manche, ja, Bundesjugendspiele haben sie gehabt und so. Vielleicht war das das auch, weil von dem ich da, und das war halt, ist mir nicht so als Bundesjugendspiele wahrgenommen gewesen.
Gut, das war die Bundesjugendspiele-Frage. Danke an Jar Jace für diesen Input. Außerdem danke ich Cap1 fürs Prime-Abo und ich danke Erdbeerbabs und Thomas Wimmer und Walram87 für ihre Abos. Genau, Isalia hat uns nochmal interviewt, sage ich, abonniert und sogar ein Abo verschenkt. Danke, danke, danke. Puhmeister 93 abonniert uns auch jetzt schon 3 Monate. Thank you. Ja, wer will denn weitermachen? Also Judo haben wir quasi abgehakt. Daniel, was hast du als nächstes?
Wir gehen weiter Reihe um. Ja, mir ist jetzt gerade eingefallen, dass es doch nicht 3, sondern 4 Sportarten hatte, die ich tatsächlich mal halbwegs organisiert gemacht habe. Jetzt weiß ich aber nicht, wahrscheinlich
Bonus-Sportart.
Die Bonus-Sportart. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Beide Geschichten sind gleich mittelinteressant. Das eine wäre Schwimmverein, das andere wäre Badmintonverein. Was wollt ihr haben?
Oh, Badminton finde ich aber interessant.
Ach, Badminton. Genau.
Schwimmverein kann ich eh kurz zusammenfassen.
Badminton heißt
dachte es. Badman.
Es kommt ja von der Ming-Vase. Ja,
dass man sich halt möglichst schnell so einen Fledermausanzug anzieht.
Badminton hat tatsächlich mehr Aggressionspotenzial gehabt über die Zeit, aber auch am meisten habe ich davon profitiert. Schwimmverein ist auch schnell erzählt. Ich war da eine Weile, habe dann dauernd Ohrenschmerzen gekriegt, bin wieder rausgegangen und wurde einmal disqualifiziert beim einzigen Turnier, wo ich mitgemacht habe.
Warum wurdest du disqualifiziert?
Warum hast du das gemacht?
Ich bin mitgeschwommen in einer 4x25 Meter Lagenstaffel. Ich hatte die letzte Schlussrunde. Wir waren eigentlich führend. 25 Meter, ich hatte die Rückenlage und habe aber ungefähr einen Meter vor dem Anschlag, weil du bist schwimmst natürlich rückwärts und einen Meter vorm Anschlag, damit ich mir nicht die Hand anhau oder den Kopf, habe ich mich dann umgedreht.
Und das darf man nicht.
Das wusste ich aber nicht. Und deswegen gab das ein ewiges Hin und Her. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann...
Du merkst das ja, also die Profis merken das ja, dass sie quasi wechseln müssen an der roten Blutspur quasi vom
genau.
Kopf.
Die schmecken das wie so ein Hai.
Ah, jetzt.
Nee, das war dann auch schon eine Geschichte vom Schwimmverein, aber ansonsten war das echt ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe dann immer Mittelohrentzündungen und so gekriegt vom dauernden ins Wasser und dann musste ich das lassen. Stattdessen gab es Badminton, da war ich ungefähr 12. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht im Tennisverein sind, aber damals war uns Tennis schon zu snobbig. Das haben die Kinder aus der besseren Gesellschaft gemacht, wir jedenfalls nicht. Aber im ISV Ingolstadt, wo mein Vater jahrzehntelang Funktionär und Spieler war in der Tischtennisabteilung, die hatten eine Badmintonabteilung aufgemacht.
Erklär mal kurz nochmal, wie Badminton gespielt wird, wenn man das im Verein
Badminton
spielt.
Badminton ist nicht das Federball, das ihr aus dem Garten kennt, weil Federball spielst du so, also du hältst den Schläger und spielst eigentlich nur immer flach von oben, so bip, 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 bip. Findest du langweilig, wenn du spätestens mal 2 Stunden Badminton gemacht hast. Und richtig spielst du Badminton eigentlich nur in der Halle, weil dich der Wind total rausbringt draußen und dann mit Netz und auf dem Feld. Einzel oder Doppel. Und du schlägst eigentlich in der Regel, du schlägst schon auch Schmetterschläge so, aber eigentlich viel eher so aus dem Handgelenk von unten.
Aber es geht schon so ähnlich wie beim Tennis darum, dass man dann quasi den so platziert, dass der Gegenspieler ihn nicht mehr übers Netz zurückspielen kann.
Genau, also du ballerst ihm halt den Ball so ins Feld, dass er nicht rankommt oder dass er ihn danach ins Netz haut und so. Und es ist ein sehr schneller Sport, beziehungsweise es ist ein sehr dynamischer Sport, weil er ist einerseits sehr schnell, andererseits hast du aber auch immer diesen kurzen, schwer zu erklären, beim Squash ist es viel schwieriger, den Ball in dieser Reflexphase zu erwischen, finde ich, als beim Federball, weil der Ball dadurch, dass er in der Luft irgendwie so einen Ruhemoment hat, ihr habt doch alle schon mal Federball gespielt, ihr wisst doch, wie das ist. Ja. Hast halt immer ein bisschen Zeit zu reagieren und du bist halt, catcht halt da übers Feld hin und her und das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Größter Erfolg da war mal in einem Doppel bei einem Turnier den 4. Platz erreicht. Dann waren wir eigentlich ganz, das waren recht viele Mannschaften oder Doppelteams. Ich kannte auch meinen Mitspieler da nicht, wir wurden irgendwie so zusammengelost und da waren wir eigentlich ganz happy. So, und ich habe das auch jahrelang dann gerne gemacht. Immer eher so, ja, gehen wir mal Badminton spielen. Ja, wo kann man das denn spielen in der Halle? Ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie 1-2 Mal haben wir uns dann mal so einen Platz gemietet. Fritz, wir wollten auch mal gehen, ne, vor vielen Jahren.
Ja, ja. Irgendwann machen wir das mal. Ich wollte mich, das war tatsächlich das Sportart, da wollte ich mich eigentlich mal hier in den Verein anmelden, weil das ist eine der wenigen Sportarten, wenn ich es ja mal ein bisschen so hobbymäßig gespielt habe, das hat mir immer richtig Spaß gemacht. Das fand ich immer total cool. Also nicht Federball, sondern richtig Badminton-mäßig. Ich fand das irgendwie geil.
Das ist auch irgendwie ganz geil. Wenn ich jetzt bei Olympia zum Beispiel zuschaue, dann weiß ich auch nicht, was die machen. Dann wirkt das wieder so ein bisschen sehr nischig, so wie Hockey verglichen mit Fußball, sondern so, das machen merkwürdige Leute mit merkwürdigen Bewegungen. Aber es ist schon, ich finde es beherrschbarer als Tischtennis zum Beispiel. Das war mir einfach immer zu schnell und da hatte ich nie ein Ballgefühl. Aber bei Badminton ging das. Und das ging dann weiter, Gott sei Dank, weil wir einen relativ jungen, flotten Sportlehrer hatten. Und wir konnten uns dann so Kollegstufenzeit, so die letzten 2 Schuljahre am Gymnasium, konnte man sich dann die Sportart quasi wählen, die dann ein halbes Jahr im Grundkurs Sport mit Nachdruck gemacht wurde. Also da hat man nicht jede Stunde was anderes gemacht, sondern tatsächlich hat sich da die Mehrheit vom Kurs, ich glaube 2,5 Jahre lang für Badminton ausgesprochen, weswegen wir dann 1 Jahr lang im Schulsport Badminton hatten und ich dann zum ersten Mal in meiner Schulsportkarriere einer der Besten da war, weil ich ja also schon die Vereinserfahrung hatte. Und das war richtig cool, so.
So eine Leute mochte ich im Schulsport immer, die aus Vereinen kommen. Das fand ich immer richtig geil. Das war so richtig so, was soll das denn? Ich fand das also, oh, furchtbar.
Das ist tatsächlich eher das Ding.
Vereinsleute waren sowieso leider immer die Schlimmsten. Furchtbar.
Wenn du einmal in einem Sport so halbwegs brauchbar warst, der vom Volk ganz anders gespielt wird, da komme ich dann später auch nochmal dazu.
Er meint den Pöbel, dem nicht, den heiligen Verein.
Zum Beispiel, wenn du Badminton nur als Federball im Garten kennst, wenn du nur so den Ball so hin und her so bip, 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 bip.
Ja gut, aber das hat ja wenigstens den Anstand, einen anderen Namen zu haben.
Ja, stimmt. Aber wenn du dann
einmal... Ball kannst du ja auch Basketball und Fußball spielen.
Dann wird dir, ja, aber dann wird dir einmal trotzdem so ein Federball oder Badmintonschläger gereicht und dein Federball, ja, spielen wir ein bisschen und dann fängt dein Gegenspieler schon an mit so einem Bip und du ballerst ihm halt sofort mit einem Schmetterschlag den Ball auf den Kopf.
Ich wollte gerade sagen, da kommt halt dann irgendwie
einen Freund weniger.
Die schwedische Bikini-Schönheit am Strand, am Baggersee zu Daniel. Oh, wollen wir nicht etwas Federball spielen? Und dann BAM! Die Omis zuckt!
Ja, hat ihr drittes Auge. aber na egal. Oh, es war trotzdem, ich finde den Sport immer noch ziemlich cool und er macht sehr viel Spaß. Und es geht auch in windstilleren Gegenden auch mal draußen mit dem Netz, aber ja, ich finde so ein Feld und Punkte, das tut dem Sport schon gut. So hin und her spielen ein bisschen, kann man mit dem Kind machen, aber das ist schon nochmal ein Schritt, bisschen, weiß ich nicht. Tennis zum Beispiel spielst du ja nicht jetzt im Garten mit dem Ball so ein bisschen hin und her, das machst du halt vielleicht mit so einem Softball oder so einem großen Tischtennisschläger und Badminton eben schon und da mal ein bisschen quasi diesen Schritt machen mit mal aufs Feld oder mal mit dem Netz und mal mit ein bisschen Punkte zählen. Und
was ist denn da die Arbeitskleidung? Hat man da dann kurze Hose an, kurzes Hemd an oder
einen Handschuh? Du trägst einen sehr, sehr großen dreieckigen Hut. und unten hast du nur einen gelben Gürtel. Den kannst du vom Judo auch noch nehmen und wo du den hin tust, kannst du dir aussuchen. So.
Du musst halt dann gucken, dass halt der eine langere Faden halt im besten Fall nach vorne hängt.
Genau.
Oder wie heißen, Länge wie kannst du dann bestimmen. Diese roten Dinger, roten Hut aufhaben, diese Band.
Feuerwehr.
Die Band. Okay, ist die Feuerwehr. mit ihrem Superhit.
Wie heißt denn das? So.
Ein Fies.
Whip It von. Das Lied Whip It ist von welcher Band? Mein Gott.
Das war das, was ich vorhin, glaube ich, singen wollte gerne.
Whip It Good. Devo. Und die von Devo, also Devo geschrieben, die haben so rote. Ja, wie so Serpentinen aus so einem Berg, so einen Hut immer auf.
Und verstehe.
Das ist auch für die gehobenen Federball-Experten dann.
Ach so,
Kopfschmuck, ja.
Genau.
Entschuldigung, Badminton.
Den musst du
heißen
dir
aber die denn auch Badasses, wenn die gut sind? Badminton-Asses?
Ja, genau so heißen die.
Okay.
Man kann auch als Batman auftreten beim Badminton, dann ist es aber Badminton.
Ja.
Das darf man nicht verwechseln. Und das wird vor allem gespielt
das in Badminton. Das ist aber andere Regeln und wird auf anderen Feldern gespielt.
Genau.
Vor allem so schräg immer wie in dieser 60er-Jahre-Serie.
Aber das ist ja leider ein bisschen schade, dass das, dass dieses zum Beispiel mit den Hallen, also wenn du dann halt eine Halle dafür brauchst, hier in München ist es arschteuer, ne?
Echt?
Ja.
Ja, das ist unglaublich. Das war natürlich dann, weil als ich nach München gezogen bin, hatte ich eigentlich total Bock, das zu machen. Aber ja, hat er sich dann erledigt, als ich die Preise gesehen habe.
Gottes Willen. So, wer will die nächste?
Jace hat gerade ganz richtig, dass die Gänsefedern tatsächlich wichtig sind. Sie kriegen den Ball ohne die Gänsefedern noch nicht so richtig hin. Und das ist natürlich, wenn man ein Tierschützer ist, dann ein bisschen problematisch, weil man...
Das kriegt man heutzutage noch nicht hin, das aus Plastik zu machen?
War mir jetzt auch neu, das letzte Mal, dass ich darüber nach... Also, das, wie das gesagt wurde, das ist 30 Jahre her, deswegen wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass es die immer noch nicht synthetisch gibt.
Ach, guck mal hier, Puppe 93 schreibt gerade, ob wir im Sportunterricht... gemischten Sportunterricht hatten oder ob wir getrennt waren.
Getrennt.
Ja, erst ab den höheren Klassen, also auf den niedrigeren Klassen waren wir zusammen.
Grundschule zusammen, stimmt.
Aber auch, ich glaube, auf die Sportarten an, oder? Also klar, man hat vielleicht andere Bewertungssachen, aber sowas wie zum Beispiel hier Langlauf oder so Sprint oder Weitsprung, ja, es gab andere Bewertungstabellen für die Mädchen, aber wir haben das ja trotzdem zusammen gemacht. Also es war ja dann nicht so, dass die dann da ich den glaub, Platz nicht erst betreten
wir durften. In der, stimmt, in der Kollegiatoche, der Badminton-Kurs war auch gemischt. Aber dazwischen
ja, zum Beispiel so Badminton, Tennis und sowas, das war bei uns auch gemischt.
Ja.
Tischtennis auch, ja. Das war auch alles gemischt.
Ringen auch. Nee. Das war in dem Traum. Egal.
Ja, aber sowas wie Schwimmen oder so hatten wir auch alles. Das war alles zusammen.
Ja, aber so. Bei uns war dann tatsächlich in der Schule ab der, ich glaube, 7. oder 8. Klasse oder so, da war das noch später. Aber irgendwann gab es wirklich eine strikte Trennung, wo dann quasi einfach Männlein und Weiblein getrennt sportelten, wenn dann quasi die Pubertät gekickt hat. Ne?
Ich habe mir mal einen Arm gebrochen beim Sportunterricht. Und zwar beim Boxspringen. Habe ich den Arm zu spät weggezogen und habe mich mehr oder weniger auf meinen eigenen Arm gesetzt und habe mir den Arm gebrochen. Das war auch eines der wenigen so Leitchens, die ich mir je zugefügt habe.
Ja, aber ihr, aber uns?
Ja, da müsst ihr mitleben, ist ja nicht mein Problem. Das ist das Gute daran.
Dann lieber aber
das Gute daran war, dadurch musste ich nicht mit meiner Klasse in den Winterurlaub, oder in, was heißt Winterurlaub, also in den, ja, also ich glaube in der 10. Klasse gab es halt so eine Wintertour, Sport-Winterfahrt. Und das musste ich dann nicht mit meiner Klasse machen, wo ich jetzt eh nicht so der Riesenfan war, sondern mit der Parallelklasse dann später. Und da habe ich einen meiner besten Freunde kennengelernt. Und das war total total cool. Und von denen kannte ich eh recht viele. Und da, also es war total bester Armbruch ever. War auch der einzige, aber
10 von 10 would break again.
War sehr in Ordnung. Aber meine Fresse, wir sind halt irgendwie nach Tschechien gefahren oder irgendwo hin. Also in so ein richtiges DDR-Loch. Also so wirklich, wenn du jemanden, der in Berlin, ne, wo sowieso nicht viel mit Ski ist, ne, also das haben ja da immer sonst dann nur so die Reichen gemacht.
Ski ist da schon.
Ja, und dann fährst du halt so mit deiner ganzen Klasse da in so ein Ski-Ding und es war halt so ein Scheiß. Also wenn dir beigebracht wird, Skifahren bedeutet, eine halbe Stunde einen Berg hochkraxeln zu Fuß, weil das Dings fahren wir nicht. Nein, wir gehen zu Fuß. Warum nehmen wir nicht diese scheiß Gondel? Nein, das gehört dazu, wir gehen zu Fuß hoch. Was für eine Scheiße ist denn das jetzt? Und das bringst du denn den Leuten bei? Danach waren natürlich alle mega begeistert von Skifahren. Was für ein beschissenes Konzept. Also, und irgendwann Jahre später dann tatsächlich mal Skifahren gegangen, so, ach, man darf diese Lifts auch benutzen nach oben, ja? Ja, darf man. Das ist nämlich so gedacht. Vielen Dank, Herr Lehrer, du Arschloch.
Was Hausmeister noch eine Skigeschichte, aber jetzt macht ihr erstmal.
ja, es gab hier gerade eben eine Frage von. Oh nein, ich habe es weggescrollt. Job, warte mal. Ich suche es kurz. Ich finde es. Genau. Crop Jock wollte wissen: Habt ihr auch Tanzen gemacht? Wie lief das bei euch? Und da kann ich ja ewig viel erzählen, weil ich bin ja quasi in eine Tänzerdynastie hineingeboren und habe das aber nie umsetzen können. Also mein Vater und meine leibliche Mutter und auch später meine Stiefmutter, also quasi die neue Frau von meinem Vater, sind halt die weltbesten Rock'n'Roll-Tänzer. Also wirklich mehrfache Weltmeister, die im Einzel- und vor allem im Formationstanz als Tänzer und als Trainer also wirklich mehrfach Weltmeistertitel geholt haben. Und jetzt möchte man halt meinen, oh, die Gene und der Junge, er wird bestimmt das Taktgefühl und die Ausstrahlung. Ey, wir haben jetzt für die Hochzeit.
Videospiele.
Für die Hochzeit ja nochmal, haben Jasmin und ich nochmal einen Tanzkurs gemacht. Jetzt sind wir halt beide nicht so die begnadeten Tänzer gewesen, vor allem wenn es um so Standard-Tanzgeschichten geht. Ey, wirklich, ich bin mit meinem eigenen Körper auf Kriegsfuß, wenn es darum geht, quasi so Standardtänze, Disco Fox, jegliche auch Boogie-Woogie-Schritte oder Walzer oder sowas. Diese Hand-Fuß-Koordination, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ich muss da immer aktiv irgendwie mitzählen und voll drüber nachdenken, wie ich jetzt meinen Körper irgendwie bewege. Und da ist überhaupt nichts irgendwie natürlich und im Flow und so. Also wirklich furchtbar. Und immer, wenn meine Eltern dann Besuch hatten oder so, dann kam immer so, ja, und dein Sohn, der wird bestimmt auch mal so ein großer Tänzer. Und mein Dad immer so,
der macht Videospiele. Ja. Dann haben wir alle ganz verlegen zu Boden geschaut.
Ja. Hat schon drüber nachgedacht, dir die Beine zu brechen, damit die nicht mehr fragen, die Leute.
Das Lustige ist,
arme Kind, es hatte einen Unfall.
Ich habe ja echt viele Geschwister und jetzt mein der nächst jüngere Bruder, also ich bin ja der Älteste, der ist genauso veranlagt wie ich, also der kann das irgendwie auch gar nicht. Meine älteste Schwester ist dafür so unfassbar gut darin. Die ist dann nämlich auch als Tänzerin quasi Weltmeister geworden. Und meine andere Schwester und mein anderer Bruder tanzen das auch recht erfolgreich. Also zumindest hat dann meine Halbgeschwister haben dann quasi den Fortbestand der Dynastie gerettet, den ich fast in den Abgrund gerissen hätte.
Aber euer Hochzeitstanz war echt doch ganz amtlich und vor allem deine Geschwister, die waren tatsächlich fantastisch auf der Hochzeit. Also da dachte man also, okay, merkt man schon, dass die was können alle. Ja. Also du jetzt nicht.
Ja, aber ich nicht, aber die schon.
Beim Hochzeitstanz war es trotzdem ganz in Ordnung.
Ja, wir haben natürlich
jetzt nicht schämen.
Tanzschritte ausgewählt, die schön kaschieren, dass wir das eigentlich gar nicht können. Aber auch das Geile ist, dann haben wir jetzt neulich mal überlegt, ob, ich meine, die Hochzeit ist ein halbes Jahr her, alles vergessen. Also ich wüsste nichts mehr, wie das geht. Keine Talente.
Du hast Ja gesagt.
Deshalb, ja, stimmt, das habe ich hingekriegt. Die Choreo habe ich drauf. Habt ihr mal einen Tanzkurs gemacht? Oder habt ihr irgendwo mal in sportlicher Weise getanzt?
Nee, aber ich habe 3 Tanzkurse gemacht. Die ersten beiden haben noch die Eltern, glaube ich, bezahlt, weil die wollen natürlich so, auch die Großeltern so, ja, der Bub muss doch einen Tanzkurs machen, sonst ist der ja gesellschaftlich gar nicht tragbar. Und dann so, ja gut, dann machst du jetzt halt einen Tanzkurs, Grundkurs 1 und 2. Und das hat tatsächlich vergleichsweise viel Spaß gemacht. Da waren dann auch viele, die ich kannte, dabei. Und das war dann so, nein, das war also die erste Zeit, wo es dann auch im Weggehen ein bisschen losgegangen ist, so mit 15, 16. Da war dieses einmal die Woche da zum Üben, also zum Kurs, und dann noch einmal die Woche zum das dann auch machen. Tanzparty hieß das immer, war glaube ich samstags. Da hinfahren und sich mit den anderen treffen und da so ein bisschen tanzen, das war schon ganz in Ordnung. Also ich habe das ganz gern gemacht. Den dritten Kurs tatsächlich, den Bronze, den habe ich dann noch selber bezahlt. Da waren die Großeltern dann nicht so, ja, den machst du jetzt auch noch, sondern ich habe gesagt, nee, ich mache den jetzt und ich zahle den auch. War cool. Nur für Silber, Gold und Goldstar hat es dann nicht mehr gelangt, hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Da war dann das nur noch samstagabends irgendwo hingehen und nicht mehr tanzen, wichtiger. Aber war schön. Ich kann leider auch nichts mehr. Ich kann, glaube ich, noch einen Grundschritt oder vielleicht einen extra beim langsamen Walzer. Von den anderen bei den meisten noch den absoluten Basic Grundschritt und das nicht mal mehr vom Disco Fox, obwohl der ungefähr der einfachste ist. Aber so Rumba, Cha-Cha-Cha, weiß ich nicht. Einmal habe ich es nochmal mit Tango probiert. Den fand ich auch ganz cool, aber kann ich jetzt auch nicht mehr. Bin aber großer Fan beim, von Let's Dance zum Zuschauen und andere judgen, wie die es verkacken. Dafür ist Tanzen eine tolle Sache.
Warst du mal in irgendeiner Art von Tanzkurs, Fritz?
Ich habe 2-mal Tanzkurs angefangen und musste beide Mal tatsächlich abbrechen, weil immer irgendwie was dazwischen kam. Ich weiß nicht mehr, was ich beim ersten Mal. Beim ersten Mal war Tanzkurs, als wir, ich glaube, dann in der 12. unseren ersten Schulball hatten. Da hatten wir dann von der Schule aus verhältnismäßig viele einen Tanzkurs gemacht. Da musste ich aus irgendeinem Grund nach einer Weile abbrechen. Und den anderen war dann kurz nach der Schule. Und da musste ich dann, glaube ich, wegen Praktikum abbrechen. Das hatte ich dann zeitlich nicht mehr auf der Reihe gekriegt. Aber ich habe das ja zum Beispiel auch, ich kann ja überhaupt keinen Takt hören. Also ich kann das nicht hören. Ich muss mehr oder weniger stehen bleiben, dass ich den Takt höre und ich weiß auch nicht, wann ich da reingehen soll. Deshalb kann ich diese ganzen mit anderen Leuten zusammen Tanzsachen und diese Koordinationssachen, wo man aktiv überlegen muss, was man da eigentlich macht, das kann ich überhaupt nicht. Also sobald es darum geht, dass ich jetzt aufpasse, was ich da, also dass ich kontrolliere, was ich da mache, ist alles vorbei.
Ja.
Aber solange ich halt nicht kontrolliere, was ich machen muss, ist alles smooth.
Ja, so hast du ja schon Talent dafür. Also wenn du jetzt einfach nur so rumdancest, dann machst du das von uns allen noch am besten.
Ja, das geht immer. Aber sobald ich dann halt sagen muss, und jetzt ist hier ein Takt, und jetzt musst du dich mit jemand anders koordinieren, da ist dann Schluss. Weil für mich alleine kann ich immer so super tanzen. Aber das ist ja, als Großstadtkind ist ja Alleintanzen sowieso Standard. Von daher, da war ich immer ein bisschen neidisch auf meine Cousinen. Weil immer wenn wir auf dem Land waren und dann auch in der Dorfdisco waren, die haben da immer sehr alle, wie selbstverständlich, Paar getanzt. Und zwar nicht so von wegen Freund und Freundin oder so, sondern einfach, die haben einfach so als Paar zusammen getanzt. Was ich einerseits immer verrückt fand und andererseits immer ein bisschen neidisch drauf war, weil ich das irgendwie total cool fand, dass die ohne irgendwie jetzt dann vorher noch sich groß kennenlernen müssen, einfach konnten einfach miteinander tanzen. Und das war dann auch nicht so von wegen, hey, ganz ehrlich, Merlin, wenn du da mit jemandem irgendwie tanzt, dann stehen die Chancen auch groß, dass du mit demjenigen nach Hause gehst. Aber das hatte auf der Dorfdisco überhaupt nichts miteinander zu tun. Das fand ich total faszinierend. Und zumindest im Verhältnis zu dem, was ich in der Großstadt erlebt hatte, Aber das fand ich total faszinierend. Und wie gesagt, ich fand es immer sehr schade, dass das, dass ich das nicht konnte. Aber in der Großstadt war es halt, wie gesagt, halt auch, wenn du da in der Disco dann abends tatsächlich mit jemandem tanzt, dann war das eigentlich immer irgendwie mit Anmachen verbunden.
Wenn wir jetzt Geld und Zeit hätten oder Sponsoren und vor allem Zeit, ich hätte so Bock auf so einen GameTube tanzt, also wo wir quasi, jeder kriegt einen so einen Profi-Trainer oder Gott. Trainerin zur Seite gestellt und dann haben wir ein Vierteljahr Zeit,
wie bei Let's Dance, go again.
Zeug drauf zu schaffen und am Ende
von Just ist Joachim Lambi da und
klatscht uns. Finde ich gut. Was?
Ich habe noch nie in meinem Leben Just Dance gespielt, aber können wir uns nicht von denen, wenn wir das nicht darüber machen, ist das nicht sowas?
Ja, das
ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, wie es geht.
Ja, Jasmin kann
das. Aber da lernt man doch keine, da lernt man doch jetzt keinen Slowfox, oder?
Nee, also sowas natürlich jetzt nicht, ja.
GameTube tanzt, ich finde es so gut.
Naja. Robert ist ja auch gerade jemand schreibt, Lindy Hop ist auch ein geiler Tanz, das stimmt, das habe ich auch mal. Ich war mal so bei so einem, da war mal so ein Tag der offenen Tür oder lange Nacht des Tanzens, oder wie das hieß. Da war ich mit Jasmin in so einer Tanzschule, wo man dann quasi auch so lauter unterschiedliche Kurse als Anfänger halt machen konnte. Dann haben die auch Lindy Hop beigebracht. Auch wieder mein eigener Körper war dagegen, aber so zum Zuschauen
sah das geil aus. Das sagt mir gar nichts.
Das ist auch so ein so ein rockiger, bluesiger, shakiger Tanz. Ja, schon geil.
Okay.
Gut, kommen wir zurück zum Sport. Ich erzähle euch eine meiner schlimmsten Sportkarrieren und das ist die des Fußballs. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Also ich habe auf jeden Fall in der D-Jugend Fußball gespielt. Das heißt, das muss zwischen 11 und 13 Jahren sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also irgendwann.
Das ist geil, wenn du jetzt Uhr gesagt hättest.
Also das muss bei mir irgendwann zwischen 1996 und 98 gewesen sein.
Es ist 1996.
Michi kann nicht Fußball
Michi,
und
Michi spielt Fußball. Das ist
schlimm. Die Sache war die. Zu der Zeit war es so, dass eigentlich alle Kids beim TSV Poing spielen wollten. Also auch dem Ort, in dem ich gewohnt habe. Der hatte eine gute Fußballmannschaft damals, die war erfolgreich. Es gab, um beim TSV Poing mitmachen zu dürfen, ein Probetraining, wo du quasi dann mal so ein bisschen mit dem Ball dribbeln sollst und schießt halt mal so ein bisschen und dann wirst du hinterher mit dir gesagt, ja, kommen Sie gerne wieder oder wie in meinem Fall. So, dann bin ich quasi wieder zum SV Anzig, also wo ich auch schon Judo gemacht habe, einen Ort weiter. Und das war halt so ein bisschen, ich will jetzt nichts gegen den Verein und die Kids, die da gespielt haben, sagen, aber es war halt eindeutig die schlechtere Mannschaft. Also by a long shot die schlechtere Mannschaft. Und
vor oder danach, nachdem du in die Mannschaft eingetreten bist?
Sie waren schon davor ein bisschen schwächer. Und boy, habe ich die runtergezogen. Also wirklich, weil das, was ich quasi so im Tanzsport schon an Körperkontrolle irgendwie niemals hatte, habe ich natürlich im Fußball auch nicht. Und da kam man auch hinzu, null Ballgefühl. Also wirklich, ich weiß noch, wie oft es passiert ist, dass mein Papa oder mein Stiefmann mich vom Fußballtraining abgeholt haben und dann der Trainer zu denen hin ist und so gemeint hat, jetzt lass uns halt den Burm einmal mit dem Ball einfach mal um einen Block laufen, dass der ein bisschen ein Ballgefühl entwickelt, bitte. Das war halt so schlecht. Also ich habe halt wirklich über die eigenen Füße drüber gefallen. Das heißt, mir war halt auch keine Karriere als Star-Stürmer oder irgendwas anderes, sondern ich wurde dann so als Abwehrspieler irgendwo aber ganz außen hingestellt, wo ich quasi nicht viel kaputt machen konnte, aber da halt wenigstens auch mit dabei war, aber halt meistens quasi auf der Ersatzbank. Also erst wenn sie zwei andere Kinder zusammengehackt haben, dann durfte ich Fußball spielen. Ich merke schon, die Geschichte ist für Fritz zu schlimm. Der geht gerade schon.
Sorry, ich muss hier immer die Fenster auf und zu machen, wenn es mal kurz nicht regnet, um ein bisschen Luft reinzulassen. Weil es warm hier drin ist, aber es regnet immer wieder draußen, dann kann ich die Fenster nicht aufmachen.
Also jedenfalls für mich eine absolut erfolglose Zeit, immer nur auf der Ersatzbank gesessen, bis zu einem Tag. Und ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt. Es gab ein Hallenturnier. Normalerweise wird ja Fußball draußen auf dem Sportplatz dann auch gespielt. Auch eine einzige Scheiße übrigens, dieses immer draußen und immer die Wochenenden und immer das ganze Wochenende damit versaut, dass man dann irgendwo in irgendeinen Scheiß-Kaff, was noch weiter weg ist, das man sowieso schon fahren musste, irgendwo in aller Herrgottsfrühe hinfährt und dann gegen so Mannschaften wie Meitenbeet und Feiderfing oder so komische. Hey, kein Front gegen eure Dörfer, ist bestimmt schön da, aber ich wollte meine Kindheit ehrlich gesagt nicht auf den Rücksitzen von Autos anderer Leute, die einen da hinfahren, um 7 Uhr morgens oder was verbringen, dass man dann um 9 Uhr morgens oder um 10 auf dem Platz steht irgendwo. Arschkalt ist es meistens gewesen. Irgend so ein total kaputtgehackter Mini-Fußballplatz und dann wird da halt gespielt um ein Spiel, wo es eigentlich eh um nichts geht. Und ich war eh nur dabei, um auf der Bank zu sitzen. Bis eben, wie gesagt, zu diesem einen Tag bei dem Hallenturnier, wo bist ich in
du dich
einem...
selbst eingewechselt hast, wie Günther Netz.
Nee, aber das war es tatsächlich so, dass ich in einem, es war dann so ein Turnier quasi mit K.O.-System und dadurch geht es ja eigentlich
das kenne ich, habe jeden Tag Turnier mit K.O.-System. Ständig K.O., ey. Und zwar mit System.
Es ging halt dann natürlich dadurch, dass das K.O.-System war in jedem Spiel um alles, weil sobald du halt verlierst, bist du ja raus mit deiner Mannschaft. Und dann wurde ich halt am Ende, als es quasi eh schon so aussah, wir würden dieses Spiel jetzt 1-0 verlieren, wurde ich halt eingewechselt. Und dann habe ich innerhalb von einem Spiel 2 Tore geschossen. Aber ich habe diese Tore nicht geschossen, wie man halt normalerweise als Fußballspieler so ein Tor schießt. Man sieht den Ball da und dann voll spannend und irgendwie voll geil ins Kreuzeck oder so. Sondern ich stand halt dumm mit im Strafraum und wurde halt zweimal so angeschossen. Einmal irgendwie voll spannend so in den Arsch, also dass der halt abgeprallt ist, unhaltbar an dem Torwart vorbei. Und das zweite Mal, und das war auch schon kontrovers, muss wohl irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ob es oben hier war oder irgendwo unten, also es stand im Raum, ob da jetzt nicht verbotenerweise Handspiel passiert ist, aber trotzdem, der Schiri hat es dann durchgehen lassen, dann haben wir halt 2-1 noch gewonnen und sind quasi dann bis ins Halbfinale oder so gekommen und dann halt rausgeflogen. Aber das war halt meine Sternstunde und daher auch der Pfosten von Anzing, weil ich wie ein Pfosten quasi da stand.
Aber ist doch schon mal cool. Wenn ihr bis ins Halbfinale gekommen seid, das ist doch.
Es ging ja
am nächsten. Schau mal an, bei der EM jetzt gerade, die 2 Tore bei dem Portugal-Spiel war doch auch von der anderen Mannschaft, wo auch nur die Leute angespielt. Das ist, also ich würde sagen, das ist EM-Level-Spiel.
Du hast damals schon die Spielweise der Nationalmannschaft vorweggenommen.
Da haben die das nämlich her.
Das ach so, Round, was ich das auch Round vergessen
der
Löw
heute noch. Der Pfosten.
Den hätte er gerne gehabt, aber ich stehe nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung.
War denn bei euch im Verein der Sepp Maier noch wichtig? Weil der war ja die Katze von Anzing damals.
Der war
der Schirmherr und
der war zu dem Zeitpunkt,
da tauchte der da mal auf?
Der war zu dem Zeitpunkt schon in dem Fußballverein nicht mehr. Also ich weiß noch, es gab einmal war Sepp Maier da quasi, um Autogramme zu geben. Es war auch einmal, warte mal, wer war das? Christian Nerlinger. Ich habe noch ein Autogramm vom Christian. Und
wer ist das?
FC Bayern-Spieler war der damals, glaube ich.
Der war auch mal eine Minute lang Funktionär beim FC Bayern, bevor er dann wieder rausgeschmissen wurde, weil
aber jedenfalls hat er uns dann erzählt,
nicht geholt hat oder so.
Jedenfalls hat er uns erzählt, normalerweise, wenn er Autogramme schreibt, schreibt er immer Christian Nerlinger drauf, aber für uns hat er jetzt nur Christian draufgeschrieben. Weil wir können ihn Christian nennen. Er hat keinen Bock gehabt, seinen Nachnamen da auch noch drauf zu schreiben.
Ihr könnt mich auch Christian nennen, von daher.
Oh. Das ist aber, das
fühlt euch mal geehrt.
Großzügig, danke. Nee, Sepp Maier kommt später in meiner sportlichen Karriere noch in einer anderen Sportart zum Zug. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, warum er dann beim Fußball nicht mehr so gern gesehen war. Aber die genauen Hintergründe weiß ich gar nicht.
Bei Maskrugstämmen oder bei was?
Nee, du hast diese Sportart vorher schon verschrien, aber wir können nachher dann noch drüber. Ich muss spannend. Ja ein bisschen teasen, dass die Leute dranbleiben. Ja, okay. Und jetzt wollte ich noch eine Sache fragen, ob ihr das auch so erlebt habt, weil du hattest es vorhin gesagt, dass da bei deiner Schwimmdisqualifikation da auch gehadert wurde. Was ist eigentlich mit den Eltern los, die so krass immer abgehen, wenn bei so Kindersportveranstaltungen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und dann wird da vom Spielfeldrand der Schiri runtergemacht in einer mit Ausdrücken und mit einer Aggressivität, wo man sich hinterher denkt, Alter, es geht um nichts.
Ich werde mich beschweren, ich gehe zur Turnierleitung. Ja, die soll sich ruhig beschweren.
Also,
ja, das ist Projektion. Man will halt das Kind, das dein eigenes Kind bist du und du machst keine Fehler und das Kind von deinem Nachbarn, das ist dein Nachbar, den du eh hast, nochmal mal 1000, weil es wehrloser ist. Und der Schiri hält immer zum Nachbarn.
Und ich weiß auch gerade noch, das ist auch so eine unterdrückte oder verdrängte irgendwie Erinnerung, ich weiß auch noch, dass damals vor allem im Münchner Umland gab es einige Vereine, die vor allem, die jetzt näher an der Stadt dran waren, wo halt überwiegend die besseren Spieler alle halt türkische Jungs halt waren. So. Und was da so an rassistischen Ressentiments dann immer durchkam. Ich weiß nicht, Türkgücü hieß der Verein, das war quasi auch ein Münchner Verein. Und die waren halt gut, die waren halt echt gut. Und was da dann, also was die Eltern dann über den Platz gebrüllt haben, wo du dir echt denkst, Alter, was vermittelst du denn da? Was soll denn das? Ah, schlimm.
Ja.
Ja. Das war das. Das war Fußball, nichts gewonnen, außer dieses eine Spiel. Ach so, das Massaker von Anzing habe ich noch nicht erzählt. Wir haben einmal gegen meinen späteren Trauzeugen und guten Kumpel Ben, der war nämlich damals gut genug, dass er der Torwart vom TSV Poing, also quasi der besseren Mannschaft gewesen ist. Und dann kam es quasi zum Lokalderby zwischen Anzing und Poing. Und der Leistungsunterschied, ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon mal erzählt, war halt so krass, dass ich glaube, unsere Mannschaft es in diesem ganzen Spiel einmal über die Mittellinie geschafft hat. Und das hat sich quasi dieser und so aus seiner Perspektive muss ich das dargestellt haben, so wie wenn der Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg irgendwie auf so einem Hochstand steht und halt die Frontlinie in 20 Kilometer Entfernung beobachtet. Also in der Ferne wurde quasi gestorben und gemordet und er stand quasi ohne einen einzigen Ballkontakt. Das ganze Spiel hat der Torwart keinen Ballkontakt gehabt, stand er halt da. Irgendwann hat er sich dann so an den Pfosten gelehnt und ein Kumpel von mir, der auch mit dabei war, die ganze Zeit mit dem gelabert, hat nicht einmal nach vorne geschaut und vorne wurden wir halt abgeschlachtet. Keine Ahnung, wie 14-0 verloren oder so. Also Wahnsinn.
Verdient aber.
Wahnsinn.
Fun Fact, Türkgücü München spielt übrigens am 8. August gegen FC Union Berlin in der ersten Pokalrunde. Wow. Also die können Berlin rauskicken.
Siehst du mal.
Drittligist. Ja, wer ist dran? Der Fritz.
Ich habe eigentlich nichts mehr. Deshalb nasche ich hier auch schon Pistazien die ganze Zeit.
Verstehe. Ich habe was aus dem gleichen Zeitraum.
Das war's. Also mehr war da nicht. Danach war dann, ich glaube so spätestens ab 16 war jeden Dienstag und jeden Samstag und jeden Freitag in der Disco.
Auch Sport.
Brauchte keinen Sport mehr. Und
es schreibt hier übrigens
erst ab, als wir hier nach München sind, weil hier keiner mehr tanzen gehen wollte.
Es schreibt hier gerade der reine Zufall, dass das alles klingt wie eine Folge von den kleinen Fußballstars. Und ja, man denkt jetzt immer, diese Fußballanime sind so unrealistisch. Aber das Feeling haben die so gut rübergebracht. Weil das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Ich hatte ja nicht nur kein Ballgefühl, sondern auch keine Kondition. Das heißt, jeder einzelne Spurt hat sich halt angefühlt wie ein Marathon über den Berg drüber zur anderen Seite. Crazy. Daniel, was wolltest du noch erzählen? Welche Sportart?
Ja, ungefähr zur gleichen Zeit, nämlich um das Jahr 1996 rum, hat sich bei mir ergeben, dass ich die Interessen verbinden konnte, nämlich einerseits mich wieder sportlich zu betätigen. Und wenn ich jetzt gleich erzähle, von was es geht, dann rollen eh viele die Augen und sagen, ist doch kein Sport. Ist es natürlich auch nicht, aber es ist halt trotzdem ein Sport.
Fünf gegen Willi.
Und gleichzeitig auch.
Kam auch gut mit der Pubertät zusammen. Hat man in der Jugend so gemacht, ne?
Nee, weil natürlich auch das Interesse groß war, sich dem Bier zuzuwenden in diesem Zeitraum. Ich habe schon als Kind, auch als ich mit meinem Vater immer im ESV Ingolstadt, als der da noch Funktionär war, rumgehangen bin, und der sich da mit seinen Stammtischleuten unterhalten hat, bin ich immer um den Billardtisch rumgegeistert, der da auch im Vereinslokal stand und habe halt nicht richtig spielen können, aber habe immer die weiße Kugel so hin und her gerollt und fand das eigentlich ganz amüsant. Und habe dann irgendwann später angefangen, ist auch 30 Jahre her, Snooker zu gucken auf Eurosport. Damals schon und auch heute noch brillant kommentiert von Rolf Kalb. An dieser Stelle herzliche Grüße an den besten Sportkommentator im deutschen Fernsehen. Genau, und da war ich immer großer Billard-Fan irgendwie und habe dann auch irgendwann mal so einen kleinen Billardtisch zu Weihnachten gekriegt. Der war vielleicht so 1,20 Meter lang und vielleicht 60 breit oder so weiter, aber war schon ganz in Ordnung, konnte man daheim schon so ein bisschen spielen. Und dann habe ich über Umwege zwei Freunde von mir kennengelernt, die eigentlich Klassenkameraden von einem Freund von mir waren. Und die waren im Ingolstädter Billardverein, Poolbillard, der BSC Ingolstadt. Und der war zu der Zeit der strahlende Stern am deutschen Poolbillardhimmel, zufälligerweise. Also Ingolstadt ist ja nicht für viele Sportarten bekannt. Die eine ist Judo, die andere war damals Poolbillard. Hat natürlich, haben die Ingolstädter auch nicht gewusst, weil keiner interessiert sich für so eine Nischensportart. Das war aber schon irgendwie ganz cool, weil die zwei Freunde von mir, die haben in dem Billardclub, also in dem Vereinslokal, war ein großes Billardcenter, die sind da nachmittags immer früher schon reingekommen und haben da die Tische geputzt für Trinkgeld und durften dann umsonst spielen und auch dem Verein quasi umsonst beitreten. Die haben halt nur, da gehst du einmal die Runde, wischst die Tische sauber, saugst die Tücher ab und richtest halt alles her, wenn dann später die Billardgäste kommen. Und weil wir so gut befreundet waren, sind wir dann da auch immer mit rein und sind dann auch dem Verein beigetreten, weil das war für
hast du da Teenager auch geputzt damals, oder hast du die...
ich habe nur gespielt und Bier getrunken.
Ein toller doch putzt, Freund.
Entschuldigung. Nö, ich meine, war ja deren Job. Nö, und dann waren wir eigentlich jeden... Wir waren jeden Nachmittag beim Poolbillard, also aus der Schule raus, Hausaufgaben nicht gemacht und dann halt irgendwann zum Billard und sind dann da rein um, weiß nicht, 14, 15 Uhr irgendwie und haben da so den ganzen Nachmittag verbracht. Irgendwie Musik gehört. Das war auch noch ein recht junger Verein, was eine ziemliche Partygesellschaft war. Das war echt lustig mit den Leuten da und wir waren halt die Jüngsten. Und wir haben da auch eine Menge gelernt. So, wir haben dann Training bekommen und das war ganz cool. Und das Faszinierende war halt, es war halt der Heimatverein von der damals besten Mannschaft in Deutschland. Die waren 95 und 96 deutscher Meister in der Bundesliga und hatten den Starspieler, der auch heute noch in Ingolstadt lebt, glaube ich, Ralf Souquet, der damals 28 war. Mir kam er damals schon vor wie 40, aber gut. Und der wurde 96 tatsächlich auch Weltmeister im neuen Ball, im Billard. Das war halt irgendwie schon irgendwie geil, weil wir haben halt da gespielt und diese ganzen Superstars sind da dauernd an uns vorbeigelaufen und haben mit uns, also nicht unbedingt mit uns, aber halt neben uns gespielt und dann konnte man dem ein bisschen zuschauen beim Training und da haben die dann auch so große Invitational-Turniere, wo dann die Weltspitze im Poolbillard ankam und das wurde dann auch im Fernsehen übertragen und dann sind wir halt da hinten gestanden und haben diesen Zauberern am Tisch zuschauen dürfen.
Efren Race war das damals. Die haben die großen Turniere auch gemacht.
Im ja, da gab es einmal im Jahr das Karo Open. Und da wurden halt die besten Spieler der Welt eingeladen. Karo Open. Geil. Total geil. Karo Double B hieß das, der Laden. Und ich kann euch sogar noch meinen Kö zeigen. Den habe ich mir damals gekauft. Ein Schnäppchen, 180 Mark, ist nichts Besonderes. Der Luxor. Sehr hartes Holz, aber immer noch mein Lieblingskö. Ich benutze ihn leider zurzeit zu selten, aber
für unsere Podcast-Hörer, Daniel
hält ein Stück Potter, Holz oder? Womit hoch. Die dann
es ist angenagt und sieht schon leicht schimmelig aus. Nein, es ist ein blau schimmernder Kö.
Abracadabra. Nichts Besonderes, der hat damals 180 Mark gekostet, aber für einen Anfänger war das ganz in Ordnung. Und das Geilste war, dieser Kö hat den Billard-Weltmeister besiegt.
Was?
Ja. Was, wie das denn? Hast du ihn verprügelt?
Ich wollte gerade sagen, auf dem Parkplatz hat das nicht kommen.
Mit dem, habe ich das Gaspedal von Weitem so runtergedrückt.
Der Ralf, okay, der konnte sich nicht gut wehren, nein. wir haben dann, weil das eben so eine Partygesellschaft war und da keiner irgendwie ausgekommen ist, auch Ralf, okay, nicht, gab es irgendwann mal ein Faschingsturnier. Dann sind alle im Kostüm angetreten. Ich weiß nicht mehr, als was wir verkleidet waren. Ich weiß auch nicht mehr, als was Ralf, okay, verkleidet war. Aber der Modus in dem Turnier sah vor, dass alle, die im Verein Mitglied waren, ihrer Spielstärke nach zu Doppelmannschaften zusammengelost wurden oder zusammengestellt wurden. Sprich, der mit Abstand beste Spieler im Verein, Ralf Souquet, wurde mit der mit Abstand schlechtesten Spielerin im Verein, was die Freundin war von einem, die halt auch im Verein war, weil sie da ab und zu mitgespielt hat, zusammengestellt. Und ich war so im, sagen wir mal, unteren Drittel und wurde mit einem aus dem oberen Drittel zusammengestellt. Der Klaus, weiß ich noch, der war ein sehr lustiger Typ. Und wir hatten an dem Tag einen sehr guten Tag, so beim Billardturnier damals, du hast halt Wechselstoß gespielt, sprich, Klaus stößt eine Kugel, fällt, als nächstes bin ich dran, weil Klaus gut genug ist, um die weiße Kugel danach wieder so auf dem Tisch zu platzieren, dass ich damit was anfangen kann. Und idealerweise so, dass ich als schwächerer Spieler dann auch eine versenken kann und die weiße auch wieder ungefähr so hinlegen kann, damit der dann wieder was damit anfangen kann. Das ist relativ fair alles. Und wie es der Zufall wollte, kamen wir dann in ein Match gegen Ralf Souquet und dessen Partnerin und alle hatten schon ein bisschen was gebechert und keiner hat es so richtig ernst genommen. Das
Ganze. Außer dir.
Außer mir. Naja, wie oft hat man schon mal die Chance, gegen Weltmeister zu spielen und dann auch noch zu gewinnen und wir haben die tatsächlich dann weggerockt. So, bin ich heute noch stolz drauf. Außerdem habe ich mit diesem Kö, war persönlich der größte Erfolg, ich habe in der Bezirksmeisterschaft mitgespielt und bin da tatsächlich auf die Bayerische Meisterschaft weitergekommen. nie besseres Billard gespielt wie an dem Tag. Das war schön. Genau. Und dann, wie beim Badminton, hast du aber, wenn du mal Poolbilder im Verein gespielt hast, das Problem, dass da sich eigentlich alle einig sind, wie dieses Spiel zu spielen ist, nämlich nach jahrzehntelang geprüften und plausiblen Regeln. Und sobald du in eine Kneipe kommst und gegen irgendwen spielen willst, hast du irgend so einen Penner da stehen, der nicht mal... Du musst dich halt einfach, immer beschimpfen lassen. Du sagst irgendwie so, es gibt einen Grund, warum man das lieber so machen sollte, und du wirst sofort angepöbelt. So, du wirst sofort, du hast da keine Ahnung, und was soll denn der Scheiß? Wir haben doch die weiße Kugel immer schon ins gegenüberliegende Loch gespielt. Dann, wenn du fragst, warum habt ihr das gemacht? Ja, das macht man bei uns so, das passt bloß auf. Und ja, irgendwann gibst du auf und dann spielst du halt ins gegenüberliegende Loch. Aber ja, ist auch schade. Weiß ich nicht, man findet so selten brauchbare Billardspieler. Wir haben in der Arbeit Gott sei Dank ein paar gehabt, immer mal. Mit denen konnte man dann auch immer mal gut Billard spielen gehen. Inzwischen ist es ein bisschen eingepennt. Aber immer noch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Du warst auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Haben wir nicht mal gespielt?
Ja,
weiß nicht. Wir haben mal den Kollegen mit Liebeskummer mit zum Billard genommen, eine ganze Meute, damit der mal einen Abend lang seinen Kummer vergisst. Und es hat sogar geklappt.
Echt? Okay. Also ich bin eigentlich immer nur deswegen Billard spielen gegangen, weil man da halt Weißbier trinken kann. Also mir ging es halt weniger um das, weniger um die Kugel als um die Heubi.
Ja, das ist wie beim Dart. Nach zwei Weizen spielt man ein bisschen besser. Nach dem dritten dann schon wieder nicht mehr.
Richtig.
Ja. Ja, das war eine tolle Zeit. Denke ich heute noch gern zurück, und ich spiele heute immer noch gern. Also ist zwar kein richtiger Sport, also man schwitzt nicht so viel, aber es war immer schön.
Hast du noch so einen Handschuh auch, oder hat man da Handschuhe nicht an?
Nee, beim Billard, wenn du einen Handschuh trägst, dann bist du automatisch total uncool. Also es gibt Gründe, den anzuziehen, aber alle guten Spieler brauchen den nicht.
Wenn die Heizung nicht geht.
Schön, den legendären, US-Spieler Earl Strickland, der immer mit so einer windschnittigen gelben Laserbrille und Handschuh und so, und der hat bestimmt auch die Kugeln abgeschleckt, bevor er sie auf den Tisch gelegt hat. Und der war immer so mega frustriert, wenn dann trotz seinem Hightech-Outfit dann doch die Kugel nicht funktioniert hat, wo er sie gern hingehabt hätte, aber ja.
Naja. Gut, ich habe als nächste Sportart eine Sportart, die du vorhin schon so ein bisschen verschrien hast. Es geht um Tennis. Denn das ist eine Sportart, wo meine Mama hatte großes Interesse daran, dass ich auch Tennis spiele. Ich und mein Bruder beide Tennis spielen, weil sie mit ihrem neuen Mann beide begeisterte und auch gute Tennisspieler waren und haben quasi, weißt du, wenn du Tennis spielst, hast du nur Freunde, die auch Tennis spielen, so ungefähr. So, dann ist halt das ganze Sozialgefüge war halt dann so, man hat neue Bekannte kennengelernt aus dem Tennisverein, und dann waren die halt auch mal zum Essen irgendwie da, und ja, also irgendwann ist man da so reingerutscht, und wir sollten halt Tennis spielen. So, jetzt ist aber dieses ich habe kein Ballgefühl ja universal auf alle Sportarten anwendbar, die was mit Bällen zu tun haben. Also da war ich jetzt auch nicht unbedingt gut drin. Trotzdem hatte meine Mom uns damals halt Trainerstunden bezahlt. Also mir und mein Bruder immer eins, wir zu zweit halt nur mit einem eigenen Tennistrainer. Was für ein Geld rausschmiss! wenn sie das Geld direkt in den Ofen geschmissen hätte, es hätte wenigstens schön gebrannt oder so. Aber das war Jahre meines Lebens. Ich glaube, 2 Jahre oder 3 Jahre sogar haben wir Tennis gespielt. Zum einen in einem Tennisverein in Mosach, den ich Jahre später im Fernsehen wieder gesehen habe, weil nämlich bei einer von diesen Richter Holt oder wie das hieß, oder die Ermittler, bla bla bla, was die diese ganzen Billig Sat 1 TV-Dinger. Wo
Siegesmund mal mitgespielt hat.
Wo Siegesmund mal mitgespielt hat, genau. Da gab es nämlich eine erst PG-13-Sex-Szene und danach einen Mord in so einer Umkleidekabine von einem Tennisheim, und da habe ich Tennis gespielt. Und das war das eine, also da gab es die einen Trainerstunden, da fällt mir gerade noch was ein. Sven, wenn du zuschaust, mein damaliger Tennistrainer, hast du mir meine Quake 3 Arena Mission CD jemals zurückgegeben, die ich dir geliehen habe? Die hätte ich gern wieder. Danke.
Quake 3 hatte eine Mission CD?
Ja. Die Antwort lautet nein.
Als Shooter.
Domination. nee, und dann war das der eine Tennisverein und ihr habt ja schon rausgehört, also meine Eltern haben ja geschieden gelebt und dann bin ich ja quasi mal bei meinem Papa gewesen und mal bei meiner Mama und also mein Papa hat quasi außerhalb von München gewohnt und meine Mom in München und ich sollte quasi an beiden Orten regelmäßig Tennis spielen. Das heißt, ich hatte dann auch in zwei Vereinen Tennis gespielt. Unter anderem eben auch im Tennisheim Sepp Maier und da kommen wir dann wieder zur Katze von Anzing, weil Sepp Maier hatte sich dann dort ein prächtiges Tennisheim hingestellt mit auch Tennishallen und sowas und Wirtschaft und Zeug dazu. Und das war eine Zeit lang halt, lief das ganz schön gut. Als wir da aber angefangen haben, Trainerstunden zu nehmen, lief es schon nicht mehr so gut, weil ich weiß gar nicht so recht, was da passiert ist, aber so, ich glaube, da sind so Steuersachen irgendwie schief gegangen und der Fiskus war eben quasi schon auf den Fersen. Also lang ging das nicht mehr gut. Aber jedenfalls hatten wir dann da auch eine Tennistrainerin, die uns dann da auch nach Kräften versucht hat, irgendwie diesen Sport näher zu bringen. Aber das ist auch nie irgendwas erreicht im Tennis. Nicht einmal bei irgendeinem Turnier irgendein Spiel gewonnen. Nur Geld in Trainerstunden reingebuttert. Tennisausrüstung ist ja auch nicht billig. So ein Schläger kostet Geld. Irgendwie die Klamotten kosten Geld. Diese Trainerstunden an sich, ein Desaster, war gar nichts.
Fritz, spannende stirbt. Geschichte. Ich glaube, der Fritz muss ins Bett tatsächlich.
Ja, ich muss. Ich pack's nicht mehr lange.
Einen Sport habe ich noch. Hast du noch einen, Daniel?
Ich habe, lass mal kurz überlegen, was. Ja, Golf zählt nicht, weil das habe ich ja nie irgendwie kompetitiv gemacht. Da wurden die gegeneinander gespielt, außer halt gegen diese, mit denen man halt so spielt. Aber da habe ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Vielleicht mein peinlichstes Sporterlebnis
bislang. Ja,
immer gut.
Also demütigende Erfahrungen natürlich immer Skilager mit der Schule, was aber eher so an Sozialgefügen in 8. und 9. Klassen liegt und jetzt weniger am skifahrerischen Können, weil es gab auch uncoole Leute, die gut Skifahren konnten und umgekehrt. Bei mir traf beides nicht zu. Ich konnte damals nicht so schlecht Skifahren, war aber uncool genug, um trotzdem das als schlimme Erfahrung mitzunehmen, die zwei Skilager, aber was soll's. Warum ich nicht so richtig beim Skifahren geblieben bin, obwohl meine Mutter zumindest uns versucht hat, dafür zu begeistern als Kinder, hat mit folgender Geschichte zu tun. Wir sind, also es gab in der Stadt zwei so Skikurs und immer am Samstag in die Alpen fahr. Familien so. Und wir sind bei einer immer mitgefahren und da habe ich dann als Kleinkind kann man nicht sagen, aber vielleicht so als Grundschüler oder Kindergartenkind so einen ersten Skikurs gemacht. War da auch gar nicht so schlecht, meine ich. Das Problem war, dass es am Ende des Skikurses zu einem kleinen Mini-Rennen kam, wo wir quasi ein Kind nach dem anderen, die diesen Kurs gemacht hatten, mussten dann so eine Slalom-Strecke runterfahren und dann wurde halt die Zeit gemessen und der Beste hat dann, einen kleinen Pokal bekommen. Ich war nicht der Beste, denn ich habe da, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 4, 5, hatte so eine Latzhose an, über dem Anorak aus irgendeinem Grund oder drunter, ich weiß nicht mehr, jedenfalls ist mir während dem Abschlussrennen, sind mir die Träger irgendwie abgerissen von der Latzhose. Und mit diesen Riesenslalom-Schwüngen ins Tal runter, ist die Hose hat sich dann schon langsam. Also wahrscheinlich ist die Geschichte jetzt dramatischer, als es dann letztlich war, aber ich meine mich zu erinnern und so wie es meine Mutter auch heute noch erzählt, hing die Hose wohl bei den Knien, als ich dann unten im Ziel ankam und eine Spitzenzeit war dann auch nicht mehr rauszuholen. Aber natürlich, alle haben es gelacht und alle haben es mit dem Finger hitzwackt und hahaha. Und deswegen hatte ich dann irgendwann jahrelang keine Lust mehr so richtig aufs Skifahren. Das sind so diese Trauma, das ist auch wie
und keine Hose an beim Skiturnier.
Ich hab's gemacht, es war fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Fahrt mal ohne Hose Ski.
Ist geil, ist erfrischend. Da weiß man, was man hat.
Hast du noch einen? Sonst
eine müssen wir jetzt tatsächlich
Schluss machen, der arme Fritz.
Eine Sportart habe ich noch. Das ist meine erfolgreichste Sportart. Ich habe diese Sportart
gegen Willi.
Das habe ich vorhin schon gesagt. Um 99, 2000 und ich glaube, den letzten Titel habe ich 2002 geholt. Ich kann sogar es beweisen, weil ich die Trophäen noch heute habe. Hier, das ist hier einmal von 99, genau, vom Königsschießen. Ein Teller, dann habe ich hier von 2002 einen Zinnkrug und dann haben wir hier noch, oh mein ganzer Stolz, ein güldener Teller, auch vom Königsschießen, aus dem Jahr 2000. Denn ich war im Schützenverein und habe Luftgewehr und Luftpistole geschossen. Und das war eigentlich irgendwie schon ganz cool, so als Sportart. Also mein Opa, der war damals quasi in diesem Verein schon mit drin und hat den auch mit aufgebaut und über den bin ich da quasi auch irgendwie reingeraten. Und die Sache ist dann, dass mein Bruder und ich, wir haben das dann beide eine Weile lang gemacht. Und dieser goldene Teller, der kommt daher, dass ich beim Königsschießen quasi mitgemacht habe und als einziger in dieser Jahrgangsstufe quasi mitgemacht habe. Also da waren noch andere in dem Verein, die da dabei waren, die sind aber nicht angetreten. Und dann habe ich den goldenen Teller gekriegt mit einem total beschissenen Ergebnis, weil außer mir sonst keiner mitgemacht hat. Und das letzte war dann, also 2000. Und
der musste dann verliehen werden, oder wie?
Der musste also dann verliehen werden.
So. Der Schützenchef, der konnte dann nicht sagen, also du nicht, du hast dir nichts geleistet, sondern.
Ich weiß gar nicht, ob ihnen das nicht aufgefallen ist, weil es war so unter anderem das erste Mal, dass die das mit Excel und sowas die Ergebnisse alle eingetragen haben und der Computer hat es gesagt. Also müssen sie das tun. Und ich weiß dann noch, ich bin dann hier 2002 bin ich der Brezenkönig geworden. Das ist quasi der dritte Platz beim Schützenkönigsschießen.
Was ist der zweite?
Das ist der Wurstkönig und der erste Platz ist halt dann der Schützenkönig. Und dann hieß es aber, wenn du quasi, dann war ich dann, glaube ich, in der Altersstufe schon, wo man dann quasi schon bei den, war das noch Jugend oder war das schon, doch Jugend, aber das war dann quasi schon die Altersklasse, wo man dann beim nächsten Mal aber auch mitzahlen muss, wenn dann quasi die Meisterfeier ist. Und daraufhin habe ich beschlossen, so, ich bin fertig, ich bin raus.
Die Karriere beendet.
Ich habe keinen Bock, den Scheiß zu zahlen. Nee, dann habe ich da aufgehört. Aber das war insgesamt schon irgendwie ganz cool. Also, das ist schon eine Sportart, wo man dann einmal die Woche so eine Stunde so voll Zen-mäßig halt dasteht und seine Streifen halt schießt. Also du hast ja immer so Zielscheiben aus so einem Streifen und fährst du das halt nach vorne. Sind das 10 Meter? Ich glaube ja. Und dann geht es halt einfach darum, dieses mit dem Gewehr in Anschlag gehen und das halt dann so halten. Und generell geht es ja auch darum, dass du instinktiv schon richtig das Gewehr auflegst. Also ein Gefühl dafür zu entwickeln. Das ist dann voll, wenn du da drin bist, das ist so voll Zen-mäßig, dass du dann eine Stunde lang versuchst, möglichst ruhig diesen Streifen runterzuschießen. Da fühlt man sich danach auch irgendwie so voll entspannt. Irgendwie cool. War aber tatsächlich was damals, was dann voll in Verruf geraten ist und wo dann auch irgendwie Lehrer sich interessiert haben, ja, aha, du schießt da also mit Waffen und was ist denn mit diesen Videospielen und bringen die dir quasi bei, wie man dann Leute umbringt und dann gehst du mit deinen Waffen auf. Alter, wenn ich mit den Waffen, die sie im Schützenverein haben, auf einen Amoklauf gehe, das ist der unspektakulärste Amoklauf aller. Es dauert ewig nachzuladen. Es tut halt weh, wenn ich jemandem ins Auge schieße, aber das war's dann auch schon. Also damit wäre nicht viel Schaden anzurichten gewesen. Aber das war gut.
Ich bräuchte bei meinem Amoklauf halt ein Gewehr, was ich mit Maus und Tastatur steuern kann.
Ja, dann geht's.
Was hab ich denn in Videospielen beigebracht bekommen? Ja.
Und nicht mal das, du spielst ja mit dem Gamepad.
Inzwischen spiele ich ja auch mit Maus und Tastatur wieder.
Oh Gott!
Ja, jetzt geht's los.
Leute!
Er hat sich adaptiert. Jetzt habt ihr keine Chance mehr. Liebe Amokläufer, lasst es. Fritz hat jetzt eine Maus.
Ja, und ich glaube, das war's. Also mehr an sportlichen Leistungen, weil es eben jemand geschrieben hat, es ist schon auch mal beachtlich, wie viel unterschiedlichen Scheiß ich gemacht habe, um dann so erfolglos zu bleiben.
Ja, das aber
braucht auch Talent. Ja, auch
für dein Berufsleben irgendwo.
Stimmt. Ja. Oh. Stimmt. Ich habe einen Preis habe ich mal gekriegt hier für die News-Sendung, einen so einen Award, aber mehr auch nicht. Der feine Herr Deutsche Computerspielpreis, da soll's ja nicht sein.
Weil sonst keiner angetreten ist. Beste News-Sendung der GameStar.
Ja.
Ja.
Man muss nur wissen, wie man die Kategorien macht.
irgendwas muss da noch geben. Die üblichen halt, es wurde immer Fußball gespielt, ohne dass es uns jemals jemand beigebracht hat im Schulsport und dann halt immer abgeschossen worden. Aber es ist eine Reihe der Niederlagen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mit dem Triumph gegen Ralf Souquet, den Weltmeister, nach Hause.
Ja.
Baut heute noch auf. Vielleicht sollten wir alle mal eine neue Sportart uns drauf schaffen und dann wieder bei Null anfangen.
Was denn so?
Jetzt geht er jetzt Radl fahren. Weiß ich nicht.
Du gehst Radl fahren, das weiß ich gar nicht. Regelmäßig.
Ja, oder E-Bike halt.
Immer, wenn es sich irgendwie anbietet.
Das ist doch schon mal mehr als gar nicht.
Lässt.
Heutzutage ja, gehen die Leute
ich muss auch bauen, fünf Jahre fett werden, loswerden, von daher. Und alles nur wegen München, weil hier keiner tanzen geht. Sonst wäre das alles überhaupt kein Problem. Aber nein. Scheiß München. Furchtbar.
Ja, ich glaube, damit haben wir, stimmt hier, es wird gerade vorgeschlagen, bestes holländisches GameTube-Mitglied. Selbst dann werde ich nur zweit.
Yes. Wir können ja noch teasern, genau. Wie wir uns demnächst, demnächst sportlich hier bei GameTube verlustieren. Nämlich zu Ehren der Olympischen Spiele in Tokio spielen wir natürlich auch das offizielle Spiel zu den Olympischen Spielen in Tokio.
Ja, hoffen wir zumindest, dass es nächste Woche klappt, ne? Weil sonst sind die doch schon wieder bald vorbei, die Olympischen Spiele.
Ich glaube, zwei Wochen gehen die schon. Wenn nicht, dann können wir so eine Art Recap dann machen. Wir haben dann natürlich nichts gesehen und nichts mitbekommen, aber wir werden
trotzdem
zeigen, dass wir besser sind als die.
Können wir die nachspielen quasi dann? Also mit genau denselben Ergebnissen?
Bestimmt. Das kriegen wir hin.
Habt ihr schon mal gespielt? Nein. genau, aber das gibt es demnächst dann hier auf GameTube. Heute ein bisschen kürzere Folge, aber der Fritz muss wirklich in die Falle.
Ja, das geht nicht mehr.
Nächste Woche dann entweder Olympia oder Freizeitrevue am Montag.
Genau. Dann euch. Genau. Guten Start in die Woche. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für alle, die uns abonniert haben. Ich drehe noch mal ganz kurz eine kleine Runde, um mich zu bedanken. Dip Jordan hat uns mit Prime abonniert. Esteban Vahayo hat uns mit Prime abonniert. Dankeschön dafür. Der anonyme Cheerer hat mit 20 Bits gecheert. Dankeschön dafür. Shadow Dragon 8997 hat uns für einen Monat abonniert. Jetzt schon zum fünften Monat. Dankeschön. Außerdem Professional Leon hat uns wieder abonniert. Dankeschön auch für den fünften Monat deinerseits. Der Zier hat uns mit Prime abonniert. Auch schon der dritte Monat. Kadi 1206 mit Prime abonniert, der dritte Monat schon, Dankeschön. Und Sven und Apfel mit Prime abonniert, jetzt schon vier Monate. Vielen, vielen Dank und auch an alle, die ich jetzt, ich hoffe, ich habe alle erwähnt, wenn ich vergessen habe, es tut mir leid, aber ihr lebt in meinem Herzen. Vielen, vielen Dank. Euch dann guten Start in die Woche und bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.